Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Dann, hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 173, heute mit Markus.
Sunshine.
Und mit Leadname.
Moin, moin.
Und mit meiner einer, ich bin Ingo. Hallo. Genau, auch mal eine Besetzung, die wir so noch nicht hatten. Aber wir rotieren ja immer durch. Heute zum Herrentag, sozusagen eine Männerrunde. Hätten wir irgendwas anderes anzubieten, gell? Das ist jetzt nicht so.
Man kann ja mal so tun.
Wir sind da überhaupt, also wir wären offen dafür. Wenn hier jetzt jemand noch, ein weibliches Wesen sagt, es will gern mitmachen, dann wären wir auch happy. Aber bisher ist es irgendwie eine Männerrunde. Und und da wir alle nicht in derselben Stelle sind, also ich ja in Wolgograd, ihr irgendwo anders, da der eine ist im neutralen Land, der andere da irgendwo im Rheinland, ist da irgendwie auch nicht, dass man sich hier besaufen kann. Der Flieder ist auch schon verblüht, ist irgendwie alles nicht mehr das, was es mal war, würde ich sagen.
Naja, und Lametta wollen wir um die Jahreszeit auch nicht, von daher.
Ist die Herrentagsrunde. Am Herrentag nehmen wir auf, wobei wahrscheinlich, ich werde ein bisschen brauchen, bis ich das veröffentliche. Es könnte durchaus sein, dass ihr das dann erst Montag oder Dienstag oder so hört, weil Wochenende ist einfach voll und auch morgen schon sind wir unterwegs. Und ich weiß, diese Spuren laufen immer auseinander und es macht immer alles so viel Arbeit, dass ich da meistens dann nochmal 3 Stunden rumfrickeln muss, was nicht so richtig Spaß macht. Und wenn ich hier so eine Mumble-Aufnahme nehme, dann sind die zwar alle schön in Sync, aber dann klingt ihr nicht so gut. Das ist immer so ein Trade-off. Entweder nochmal richtig viel Arbeit reinstecken oder schlechtere Qualität haben. Gucken wir mal. Also nicht wundern, wir zeichnen am Herrentag auf. Wir machen auch heute ohne Livestream. Also ohne unsere wertgeschätzten Live-Hörer. Sorry dafür. Hoffen wir mal, dass wir das nächstes Mal wieder hinkriegen. Trotzdem wollten wir uns zusammensetzen, wie gesagt, in dieser außergewöhnlichen Zusammensetzung mal und über so die aktuellen Sachen sprechen. Erstmal ein Blast from the Past. Letzte Woche haben wir irgendwie MIRC und MIRICQ verwechselt, durcheinander geschmissen, wie auch immer. Da kam eine Mail rum, dass wir das nicht korrekt wiedergegeben hätten. Mia culpa. Ich habe wahrscheinlich MIRC zuerst gesagt, weil das ist so, wenn irgendwas mit MI anfängt, triggert das irgendwie gleich dieser alte IRC-Client. Gibt es den überhaupt noch? Und keine Ahnung. Aber es ist so ein MICQ-Client gemeint. Den gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr. Das ist alles steinaltes Zeug. Wer benutzt schon noch ICQ und wer benutzt schon noch IRC. Oh doch, ich habe gesehen, ja, yep. Die MIRC ist tatsächlich letzte Version vom 15. April 2017. Ich bin ja...
Ja, das waren auch sehr schöne Zeiten. In den Klienten kann man so wunderbar Sounds integrieren und auch selbstgemachte Sounds. Da hatten wir im Freundeskreis mal eine ganze Zeit lang richtig schön Spaß
mit. Was es nicht alles gibt. Also ich hätte gedacht, das Ding ist schon lange tot, aber... Nee. Also MIRC ist so ein Microsoft IRC-Client oder ein IC-Client für Microsoft Windows und MICQ ist ein ICQ-Client, ich weiß nicht, ob das Cross-Plattform ist oder nur für Windows. Aber es war ja auch so, dass wir uns, dass es jemand eingeschleust hat, diese News und wir völlig verwirrt waren, worum es überhaupt ging und es keiner gelesen hatte. Und deswegen nochmal Entschuldigung, dass wir da alles verwechselt haben und es nicht zu unseren aktuellen Themen passte. Aber nur nochmal die Berichtigung, da haben wir Mist erzählt an der Stelle.
Genau, nicht so wie bei allen anderen News, wo wir natürlich
immer fleißig
immer gelesen und immer das Richtige erzählen.
Und niemals
ja, nur vorlesen. Genau, niemals nur aus diesem Internet vorlesen würden. Und selbst wenn wir das täten, dann immer natürlich die richtigen Sachen. Ja. Tote der Woche. So halb. So irgendwie, also zumindest für Binärgewitter und Raditux, also so die Sachen, die ich auf Flutter habe, ist Flutter gerade tot. Ich weiß nicht, sie bauen ziemlich viel irgendwie um, sind ja gekauft worden von der Firma, die Adblock Plus macht, diese AIO, Da, Markus, die ist doch, sitzt doch bei dir da um die Ecke.
Ja, genau, die sitzen hier in Köln, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, da hatte ich ja auch die Netzszene ein bisschen das Maul drüber zerrissen, ob das jetzt was Gutes ist oder der Anfang vom Ende. Dass jetzt Dinge nicht funktionieren und eben so Formate wie wir aussteigen, tut der Plattform sicherlich nicht gut, die ja so ein bisschen dabei war, da vor sich hin zu darben und der Zuspruch zunehmend weniger wurde. Wenn sie sich jetzt noch mit so einem zweifelhaften Geschäftsmodell einlassen, wo die Leute sehr die Nase drüber rümpfen, ob das dazu führt, dass mehr Leute es nutzen, ich habe da so meinen Zweifel.
Gut, das gibt sowohl Leute, die das neue Modell wertschätzen, als auch Leute, die sagen, müssen wir mal gucken, als auch Leute, die es so komplett ablehnen. Also ich würde das jetzt nicht verallgemeinern. Das muss man dann sehen, wie sich das entwickelt sozusagen. Aber
in meiner Blase sind vornehmlich negative Stimmen durchgesickert. Das ist aber sicherlich immer blasenabhängig, das stimmt.
Genau, aber was halt irgendwie passiert ist, erstens war eine Zeit lang, wurden gar keine Flutters mehr angezeigt. Und also die Counter waren alle bei null überall. Das ist jetzt mittlerweile behoben, aber zumindest mir wurde zugetragen, dass man halt uns nicht flattern kann, und ich habe es mal tatsächlich auch ausprobiert, auch bei Radio Tux, man kriegt dann irgendwie immer die Meldung, obwohl diese Items existiert haben, steht dann da Flutter not made because we didn't find the owner. Was heißt das jetzt? Was kann ich da für oder dagegen tun, ja, so nix. Das Einzige, was zu funktionieren scheint, ist, wenn man direkt die Links auf der Flutter-Seite nimmt, dann scheint es zu gehen. Also wenn man hier zum Beispiel die Profile der einzelnen Leute nimmt, ja, also wenn man jetzt Flutter, Profile, Binärgewitter und Radio Tux und sowas direkt die nimmt und die flattert, die gehen. Warum der Rest nicht geht, warum die Things, wie sie früher hießen, ich weiß gar nicht, ob die jetzt immer noch so heißen, warum die jetzt nicht mehr funktionieren, weiß ich auch nicht. Ich habe dann auch angefangen, irgendwie mal bei Binärgewitter die Seiten hinzuzufügen. Musste man dann in die Webseite eine bestimmte ID mit reinpacken, dass er die irgendwie findet. Aber es scheint immer noch nicht wieder zu funktionieren. Ich habe denen auch jetzt eine Mail geschrieben, was ich ja nett fand, weil sich ein paar Leute dann auf Twitter darüber unterhalten hatten, dass sie dann irgendwann zumindest mal eine deutsche Antwort auch geschrieben haben. Also von Flutter kam halt scheint irgendjemand in dem Social Media Team scheint Deutsch zu sprechen und hat dann mal geschrieben, also melden sich, ist bisher aber noch nicht passiert. So, das so viel der aktuelle Stand. Ist jetzt ein bisschen blöd, weil also es kommt relativ wenig noch bei uns rum, sind jetzt zurzeit so 10, knapp unter 10 Euro, die dann noch jeden Monat reinkommen. Also ist natürlich immer noch besser als nix, immer noch super. Meist nutzen wir das halt dann, um mal, wenn wir zusammensitzen, eine Pizza irgendwie zu essen. Oder wie gesagt, Domainkosten, wobei da kommen wir locker mit den 9 Euro im Monat hin. Also das ist natürlich immer noch super. Vielen Dank an alle, die uns da unterstützen. Aber es ist jetzt nicht mehr so viel wie früher, als es über 100 Euro waren. Also das merkt man ganz klar, dass es zurückgegangen ist. Und diesen Monat wird da wahrscheinlich gar nichts rumkommen, weil man kann ja nicht flattern. So.
Ja, wobei diese Dauerflatters, die werden doch abgezogen in den Accounts und die müssen dann auch bei uns landen.
Ja, aber wenn es diese Items nicht mehr gibt, auf die verweisen, dann wird das nicht funktionieren.
Ja, aber der Account selber lässt sich doch bestimmt noch flattern. Also ist natürlich die Frage, auf was man den Dauerflatter-Ding gesetzt hat. Aber wenn man den auf den Binärgewitter-Account oder so gesetzt hat, dann sollte das eigentlich noch funktionieren. Aber
wenn du das auf den Binärgewitter-Account im Dashboard oder im Flutter-Dings-Profil gesetzt hast, dann vielleicht, ja, aber das andere. Also ich verstehe es nicht. Also ja, ist komisch. Ich sehe jetzt hier aber auch, dass zumindest gestern oder so ein paar reinkamen, aber der Button ist null. Ich verstehe es nicht.
Wir haben ja nächste Woche einen Monatswechsel. Da siehst du ja, ob zumindest die Recurring Flatters reinkommen.
Wo sieht man die? Gut. Ich wir werden sehen. Ja, genau. Wir werden sehen. Ich, wie gesagt, ich habe jetzt mal, dadurch, dass ich die Webseite hinzugefügt habe, vielleicht hat das ja schon irgendwas gebracht. Ist ein bisschen komisch. Also ich sehe zumindest hier in meiner Übersicht auch Flutter not made because we didn't find the owner. Scheinen andere Podcaster nicht zu haben, aber da ich das jetzt bei zwei Webseiten habe, die halt gut jeweils nicht einen Plugin benutzen, um die Flutter-Sachen zu machen, sondern wir haben die ja selbst reingebaut, ja, also selbst diesen JavaScript-Code, den man da einbinden muss, reingenommen. Vielleicht ist es bei anderen, die nur einfach ein Plugin verwenden, halt besser gelöst, anders gelöst, funktioniert irgendwas schon. Was mich auch bei Flutter ein bisschen nervt, um jetzt die Abbuchung machen zu können, wollen sie jetzt plötzlich einen Personalausweis oder einen Passport haben. Also früher konntest du einfach das Geld so abbuchen. Jetzt musst du dein Perso hochladen, das habe ich gemacht, und dann schreiben sie mir zurück, ja, Document unreadable. So, ja, ich habe ein Bild hochgeladen. Hä?
Was? Du musst das Bild in
PDF Word machen?
In Word, ja. Und aus dem Word musst in du PDF dann gleich drucken. In Excel oder so, und daraus musst du dann ein PDF machen. Hm.
Und darüber dann zum Schluss, genau, OCR, ja, laufen lassen.
Gut, ich habe natürlich bestimmte Sachen ausgegraut, die sie nichts angehen, ja. Man ist ja sowieso schon halb illegal, einen Ausweis zu kopieren in Deutschland, ist ja eigentlich verboten. Und dann natürlich habe ich zumindest meine wichtigen IDs und so, die nichts angehen, halt ausgegraut. Vielleicht liegt es auch daran, dass sie einfach gesagt haben, Document Unreadable. Ja, da sind Stellen geschwärzt. Das macht man halt so. Ich weiß nicht. Also zurzeit kann ich auch kein Geld abheben. So, es ist jetzt...
Selbst wenn Geld kommen, ja, würde, genau, könntest du es nicht abheben.
Genau, selbst wenn Geld bei Flutter wäre, könnte ich es nicht abheben. Also es ist so, ja, gut, ich weiß, sie bauen im Hintergrund, und vielleicht bin ich einfach zu ungeduldig, kann sein. Sind jetzt aber so ein paar mehrere Punkte, die jetzt ein bisschen anstrengend sind. Ja.
Ja, und sie bauen ja schon sehr lange. Also dieser Status ist einfach unbefriedigend. Oder auch die Kommunikation dann. Klar, wenn sie umbauen wollen, es ist, und sie haben offensichtlich auch eine Menge vor, und sie haben gesehen, dass eine Menge Sachen nicht rund laufen. Aber die Leute so lange hängen zu lassen im luftleeren Raum, das hat halt der ganzen Plattform nicht gut getan. Deswegen rumpfen sehr viele Leute, die sehr enthusiastisch waren am Anfang, mittlerweile die Nase. Und sagen, na, da muss was Besseres her, und an Flutter glaube ich
nicht. Also von der Idee her und vom Konzept und auch irgendwie, dass sie halt irgendwie, was nehmen sie, 5%, 10%?
Also zurzeit nehmen sie gar nichts.
Oder zurzeit gar nichts, aber ja, nachher dann ja vermutlich auch wieder 10%. Das ist halt schon, ja, relativ gut, und auch wie sie irgendwie rechtlich ja, glaube ich, aufgestellt sind und so, wäre das eigentlich schon die richtige Idee. Aber irgendwie hat sich das halt auch nur in Europa ein bisschen durchgesetzt und ist jetzt halt auch recht, ja, abgeflacht, und irgendwie alle die Amis und so, die benutzen ja jetzt, genau, ja, Patreon, und da sind wir jetzt auch, habe ich gehört.
Ja, genau. Nachdem ja diese Flutter-Geschichte gerade ein bisschen unbefriedigend ist und wir, glaube ich, vor 3 Sendungen oder so schon mal kurz über Patreon geredet haben, habe ich jetzt einfach mal einfach so eine Webseite gedöns hier bei Patreon gemacht. Aber auch die sind nicht unfehlbar. Also es war heute, ich weiß nicht, vielleicht sind diese ganzen Dienste einfach Banane. Ich habe vorhin ein paar Einstellungen gemacht auf der Seite und definitiv gespeichert. Sie waren kurz sichtbar, und als ich jetzt wieder drauf bin, ist es weg. Also zu dem Konzept bei Patreon kann man halt auch so Fan werden und dann regelmäßig Geld spenden. Die billigste Variante ist quasi $1, und dann kann derjenige, der halt einen Podcast oder irgendwas Kreatives macht, noch so bestimmte Rewards vergeben, also so ähnlich wie halt bei Kickstarter, ja, wo man halt bei Kickstarter, was weiß ich will ein T-Shirt und ich will das Produkt, oder ich will halt irgendwie 5-mal das Produkt und noch eine Merchandising-CD und noch dies und jenes und das, kann man halt einen Reward auswählen und den dann halt eintragen. Und hier ist es dann halt so, dass du den meistens, wird es halt so sein, dass du den dann halt jeden Monat bezahlst. Ja, also entweder $1 oder ich habe jetzt mal hier einfach zum Beispiel eingegeben, wenn uns jemand $20 im Monat geben würde, würden wir einen Binärgewitter-Abspann machen, endlich mal. Wir haben ja keinen, wir haben nur eine Intro sozusagen, wir könnten noch ein Outro machen. Wollte ich schon seit langem mal machen und hier könnte man dann die Leute, die $20 oder mehr spenden, dann namentlich erwähnen. Ja, aber einfach sagen, okay, gibt 10 Leute maximal, die $20 spenden können und die würden wir halt dann am Ende jeder Sendung featuren. So, das wäre jetzt zum Beispiel eine Idee, die man machen könnte. Sonst kannst du halt noch explizite oder exklusive Inhalte für diese Plattform bereitstellen. Also könntest sagen, du publizierst halt nicht nur im Binärgewitter, auf der Binärgewitter-Webseite, sondern machst halt noch bestimmte Audioschnipsel oder Videoschnipsel exklusiv für diese Plattform. Und wer halt $5 mindestens gibt, der hat halt Zugriff auf diese Inhalte. Könnte man halt auch machen. Genau, und Ziel.
Das heißt, man kann da Paid Content drüber vermarkten.
Ja. Genau. Also du kannst hier Inhalt hochladen und den sehen halt nur die Leute, die da Zugriff drauf haben, ja.
Und wie viel wollen sie vom Umsatz abhaben? Ist das ähnlich
wie Twitter? Das ist eine gute Frage. Was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist, dass sie die Mehrwertsteuer draufrechnen. Also wenn du in Deutschland bist, musst du 19% Mehrwertsteuer bezahlen. Wenn du halt in Österreich, der Schweiz, weiß ich nicht, Schweiz, was habt ihr für eine Mehrwertsteuer?
Mehr als eine.
Ja, ach, gut, glaub, Deutschland hat auch mehr als eine. Was ist aber die für diese Art von Content?
Woher, bitte sehr, soll ich das wissen?
Hä? Du wohnst da. Auf jeder Rechnung, ja. Die du jeden Tag...
8% müsste das sein, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
Sein, ja.
Gut, das ist halt bei euch 8%. Ich glaube, Finnland sind also so 24. Also das kommt halt immer drauf an. Das würden sie halt automatisch draufrechnen. Du kannst zum Beispiel bei PayPal bezahlen und wenn du halt sonst $1 gibst, sind es halt dann in Deutschland $1.19, weil sie halt die Mehrwertsteuer draufrechnen. Genau, das habe ich gesehen, was sie jetzt beim Auszahlen haben wollen. Ich glaube, es war dann auch nochmal, wenn ich es jetzt finde, kann ich es dir sagen. Problem ist halt beim Auszahlen war auch so, du musst irgendeinen komischen Formular für die US-Steuerbehörden Paragraph bla irgendwas ausfüllen und sagen, dass du ja nicht Böses tust und hier ID und nicht unter Steuer sowieso stehst oder so. Das ist halt ein bisschen anstrengend. Das ist natürlich bei Flutter wesentlich einfacher. Flutter ist halt ein europäisches Unternehmen, sitzt ja in Schweden und hat halt mittlerweile einen Zahlungsdienstleister einfach dabei. Ja, also Flutter. Ganz früher musste man bei Flutter ja auch die Sachen über PayPal oder sowas auslösen und musste halt dafür Gebühren zahlen. Das ist ja mittlerweile bei Flutter nicht mehr der Fall. Du kannst also, wenn du halt 20 Euro auf deinem Konto hast, kannst du die 20 Euro direkt abheben lassen per SEPA-Überweisung direkt auf dein Konto und da fallen dann keine Gebühren mehr an. So, bei Patreon, ich komme mit diesem Interface noch nicht klar. Irgendwo habe ich es schon mal gesehen.
Yeah. Naja, aber das TLDR davon ist ja eigentlich einfach, sie nehmen ziemlich viel Geld für das, dass sie nicht wirklich was leisten.
Payout Preferences, genau. Also hier muss man irgendwie sagen, man ist not a USA person or corporation und dann muss man den W8BEN ausfüllen, sonst kannst du, wie gesagt, überhaupt gar nichts abbuchen, ja, egal wie viel Geld dann halt auf Patreon kommt, ohne dieses Ding auszufüllen, kommst du halt gar nicht rauf. Und dann hast du zwei Möglichkeiten, die Sachen auszahlen zu lassen, das ist einmal Payoneer oder PayPal. Bei PayPal sind es 2%, die sie haben wollen, also PayPal-Gebühren. Und bei Payoneer, das ist schon ein bisschen, so nicht zu nah an Pioneer, aber Payoneer, sind es 3 US-Dollar für jeden Transfer, den man nochmal zahlen muss. Mhm. Wie viel Patreon jetzt nochmal selber nimmt, sehe ich gerade nicht. Also das ist das, was die Zahlungsanbieter nochmal nehmen, 2% oder 3 US-Dollar. Wie gesagt, das fällt halt bei Flutter zum Beispiel nicht an. Und was sie jetzt selber hier noch annehmen, sehe ich gerade nicht. Wer es weiß, kann es ja auch gerne in die Kommentare schreiben. Und ich weiß nicht, ihr recherchiert kurz nochmal. Genau. Selber zahlen kannst du entweder auch über PayPal, also wenn du dein Konto hast, und dann Creators, also ja, Schaffende unterstützen möchtest. Also jeder hat dann halt so eine Seite unterhalb von Patreon. Also wir haben jetzt patreon.com/binärgewitter. Hier kann man dann draufgehen und kann sagen, ja, ich will ein Patreon werden und zahle halt $1, $20, was auch immer. Und dann kann man halt entweder über PayPal oder Kreditkarte halt das abbuchen. Dann wählt man halt den Reward, den man haben will. Und dann kriegt man, wie gesagt, gleich eine Übersicht, wie viel Mehrwertsteuer man dazu zahlen muss und wann es das demnächst abgebucht wird, und kann dann eine Kreditkarte oder PayPal zahlen. Und ja, man sieht halt auch auf der Seite, wie viele Leute schon Patreons sind, also da mitmachen. Und ja, darüber hat halt derjenige, der so eine Patreon-Seite hat, kann ganz genau, oder auch die anderen können ganz genau sehen, wie viele Unterstützer es gerade gibt und wie viel Geld das im Monat demjenigen zur Verfügung stellen würde. Ja, und dann kannst du ja doch so Goals angeben, und das sind die Goals, die hatte ich vorhin schon mal alle gemacht. Mittlerweile sind sie alle weg. Keine Ahnung, sie waren eine Zeit lang da. Ich hatte zum Beispiel ein Goal gesetzt, wenn wir €1,000 oder $1,000 im Monat reinkriegen, dann machen wir definitiv wieder wöchentlich eine Sendung. Ist jetzt nicht mehr da, das Goal. Müsste ich wieder neu hinzufügen. Ich weiß nicht, ob die ein Backup eingespielt haben oder ob das Interface einfach so doof war, dass ich irgendwo wieder weggeklickt habe. Aber das hat mich heute schon ein paar Mal. Die Webseite scheint noch nicht ganz so konsistent zu sein. Ich weiß nicht. Also ich musste manche Sachen mehrfach eingeben, dass das dann so funktioniert hat, wie ich wollte.
Das ist die moderne Variante von sind Sie wirklich sicher?
Du musst es dann dreimal eingeben, damit du auch wirklich, wirklich sicher bist.
Ja. Ja. Okay. Ja, genau so läuft es.
Genau. Ja. So viel zu Patreon. Wir können das mal ausprobieren. Oder ihr könnt mal drauf gucken, ihr könnt auch mal sagen, ob ihr das benutzt. Also ob ihr auch andere Leute unterstützt. Gerade schon auf Twitter irgendwelche Fragen gesehen, warum, was bringt das? Man kann uns natürlich auch auf anderen Wegen noch Geld zukommen lassen, wenn man das will. Was ich jetzt nicht will, weil ich da schon schlechte Erfahrungen hatte, ist meine IBAN öffentlich hinzuschreiben. Also es hat schon jemand versucht, mal Geld von meinem Konto abzubuchen, und das ist einfach anstrengend dann. Also es ging dann bis mit Anwalt, und der wurde verklagt und alles Mögliche, aber das ist und Polizei involvieren, und es ist halt einfach alles anstrengend, und deswegen, also wenn ihr uns Geld spenden wollt und das nicht über Flutter und nicht über Patreon machen wollt, dann schreibt uns einfach eine Mail, dann kann ich euch auch eine IBAN geben, wo ihr regelmäßig Geld hinzahlen könnt oder einmalig Geld hinzahlen könnt, also das ist auch kein Problem. Bloß öffentlich ins Internet stellen werde ich das nicht mehr, weil schlechte Erfahrungen und so. Aber wer da Interesse hat, weil ich letztens schon über Twitter kontaktiert worden bin dazu. Also ja, die Möglichkeit gibt's auch. Da bitte eine E-Mail schreiben oder eine Direct Message über Twitter oder sowas schreiben. Dann kommt da auch eine Antwort von mir.
Grundsätzlich für den europäischen Markt scheint ja SEPA schon das Beste zu sein, weil sie da wirklich so gut wie keine Gebühren mehr haben. Das Problem ist dann halt eben, du brauchst dann eigentlich auch fast ein Konto, wovon man nicht abbuchen kann.
Und genau, sonst treibt halt jemand Schabernack damit. Also das ist halt, ja, leider ein bisschen doof, ein bisschen anstrengend, und du willst einfach, du müsstest dann jeden Tag da wirklich drauf gucken und hinter jeder Abbuchung hinterher sein, und ja. Das will man unter Umständen auch nicht. Klar, aber ich weiß nicht, gibt's irgendein, also ja, SEPA, es wäre halt gut, wenn du irgendwie so einen Service hast, wo du einfach einstellen kannst, hier, jeden Monat 5 Euro auf dieses Konto, mach mal. Aber ja, das müsste halt dann jeder, müsste selber in sein Bankkonto gehen und eine Überweisung tätigen. So ein bisschen nimmt an diese Arbeit Patreon ab, aber klar, ist eine amerikanische Sache, man muss irgendwelche komischen Regeln befolgen, und dann kommt halt nochmal Mehrwertsteuer drauf. Das ist ein bisschen anstrengend. Klar, billiger wäre einfach SEPA-Überweisung, aber da fehlt halt irgendwie so ein einfach zu benutzender Dienst.
SEPA as a Service. SEPA as a Service,
genau. Ja. Wenn jemand noch was anderes kennt, ja, PayPal.me gibt's ja. Friends. Also du kannst ja PayPal.me/ was weiß ich nehmen. Ich glaube, ich habe auch eins. Wir hatten das auch schon mal von einer Weile. Da kannst du so Kleinbeträge. Was habe ich denn? Habe ich ingoebel.de genommen? Ingoebel. Da kannst du demjenigen einfach Geld schicken. Ohne halt, dass du diese PayPal-Gebühren zahlen musst. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Ja. Genau.
Ja, und sonst versuchen doch verschiedene Banken zurzeit da Dinge zu etablieren. Aber eben PayPal war das, was mir am meisten im Kopf geblieben ist. Irgendwie sowas. Egal. Sorry. Halbwissen. Nervt. <Ja. lacht>
Gut. Kommen wir zu den News?
Ja,
oder?
Genau. Nee,
habt ihr noch?
Ja, genau. Also Wir sind auch gerade so dabei. Also Felix und ich, also der andere Felix, der Makefu Felix, und ich so ein bisschen das Studio abzugraden und da ein paar Dinge zu tun. Wir haben auch schon ein paar Sachen gekauft. Also wer uns da, egal ob jetzt für Pizza oder auf irgendwelchen Wege Geld zukommen lassen will, gerne. Also wir bauen da gerade fleißig um, haben auch schon Hardware gekauft und basteln und kommt dann hoffentlich in ein paar Monaten euch zugute. Es dauert dann doch länger, als man das immer so denkt, bis das alles so läuft. Aber mir wurde jetzt Nixos gezeigt dann in dem Sinne auch schon. Also das neue Setup läuft dann auf Nixos, weil Felix ist da ja total der totaler Begeisterte von und
ja. Der macht aus unserem Studio-Setup genau. Ein Showcase für Nixos.
Aber ja. Da wird es dann hoffentlich so sein, dass du dann halt auch das Mumble-Setup und oder was auch immer man dann nimmt, da gleich mit integriert hast und halt nicht mehr so eine umständlichen Sachen machen musst wie heutzutage noch. Dann können wir jetzt zu News kommen, genau.
Sehr gut. Die erste News, die ich habe, ist, wenn ihr Git auf Windows benutzt, das kann jetzt endlich S-Channel. Vor ungefähr 2 Jahren hat mich das mal sehr interessiert, weil wir in der Firma halt viele User auf Windows hatten oder haben. Und Git aber halt standardmäßig irgendwie gegen irgendein OpenSSL gebaut wird, das dann sein eigenes Bundle-CA-File mit allen CA-Files verwendet. Die firmeninterne CA halt aber irgendwie über das Microsoft Active Directory Kram verteilt wurde, was dann halt dazu führt, dass es im S-Channel ist. Und jetzt, 2 Jahre später, jetzt wo es mich eigentlich gar nicht mehr interessiert, haben sie jetzt eine einfache Option gebaut, dass man das beim Installieren einfach auswählen kann.
Tja.
Finde ich gut, brauche ich leider nicht mehr.
So, was machst du? Wie machst du es jetzt? Gar nicht.
Ist nicht mehr mein Problem.
Ah, ja, okay.
Nicht mehr da.
Ja, jetzt I see. Ja.
So, ja, also wenn ihr eine Firma habt und irgendwie, da ist es ja dann üblich, dass man seine eigene CA hat und diese CA dann auch irgendwie über sein Active Directory verteilt und so. Aber dann ist der Kram halt im wie heißt das, Windows Certificate Store oder so. Naja, schlimme Sachen, aber wenn ihr das benutzt oder braucht, dann ist es halt schon cool, dass es jetzt einfach so ein kleines Häkchen ist, das man setzen kann. Und ich wollte es trotzdem erwähnen, weil ich find's schön, dass auch wenn es lange geht manchmal, dass Dinge dann halt doch besser werden.
Gut.
Ja, absolut. Das ist mit diesen SSL-Gedöns ist auch überall immer noch ein Kampf. Ein ähnliches Problem hat der Nextcloud-Client für macOS zurzeit. Die sind gegen eine alte OpenSSL-Library kompiliert. Und meckern deswegen, wenn man zu neue oder auf eine bestimmte Art und Weise signierte Zertifikate hat. Eine sehr unschöne Konstellation, auch das scheint sich mit so einem Lösungsansatz lösen zu lassen.
Okay,
ist nur die Frage, wann nicht, jemand dazu kommt, das zu tun.
Von daher, keine Ahnung. Also nee, habe ich jetzt, wieso, was sind das für Zertifikate? Echt? Okay.
Nee, genau, es ist nur auf macOS. Die anderen sind nicht betroffen. Deswegen unter macOS benutzt man, zumindest war das vor 3 Wochen noch der Fall, ich bin da ein bisschen raus, vor 3 Wochen war es noch der Fall, dass man da besser noch den OnCloud-Client unter macOS benutzt, für seine Next OnCloud zu synchronisieren. Weil das, was sie da an, um das DMG zu bauen, was man runterladen konnte, an Build-Pipeline aufgesetzt war, hat eben noch eine alte Qt-Version benutzt und damit eine alte OpenSSL-Version. Irgendwie das, was dort integriert war, hat dazu geführt, dass sie moderne Zertifikate nicht verifizieren konnten. Und da sie nicht die Ressourcen hatten, sich ad hoc um dieses Problem zu kümmern, lag das eben erstmal auf Halde. Genau. Ich sehe leider auch jetzt nicht auf Anhieb.
Tja, aber wie du siehst, wenn du jetzt vielleicht so 2 Jahre wartest, wird das dann schon jemand fixen?
Hoffentlich nicht. Oh Gott bewahre. Ja. Muss ich mal fragen, ob ich irgendwo einen Mac ausgraben kann.
Manche Probleme erledigen sich ja auch von selber. Ja. Also.
Genau, wenn man genug lange wartet, löst das
ja, Problem. Ja, oder ich meine, vielleicht gibt es Nextcloud in 2 Jahren gar nicht mehr, keiner benutzt es und dann ist es auch egal, ob der Client es benutzt oder nicht. Ja. Oh, ich kann Teufel an die Wand malen, aber who knows? Ne?
Manchmal muss man halt auch ein bisschen Geduld haben und dann muss man die Probleme nicht selber lösen, sondern sie werden für einen gelöst. Wenn man die Geduld hat, 2 Jahre lang zu warten.
Ja, es ist wie Sicherheit durch Ignoranz. Also einfach warten, bis es besser wird.
hat für mich ganz gut funktioniert. Ja, genau.
So wie mit der letzten Joomla-Version, wo auch einfach noch nicht auf was 3.7 oder 3.8 oder so, wo sie gerade sind, die da so eine gefährliche Sicherheitslücke hatte, dass sie gleich wieder neu hinterher schieben musste. Also einfach manchmal abwarten. Außer man weiß, dass schon in der alten so gefährliche Sachen sind, dass man keine Wahl hat. Aber manchmal, manchmal ein bisschen länger warten. Das ist jetzt, außer man hat natürlich Windows, dann bitte immer gleich updaten, weil das ist einfach gefährlich. Ja. Macht es nicht, sonst seid ihr gleich von, wie heißt das Ding, was ging rum? Ich hab's schon wieder vergessen. Ah ja, WannaCry, genau.
WannaCry?
Ja, es ist...
WannaCry. WannaCry und andere Ransomware. Ja. Und immer bewahrt eure...
Genau, aber was man patchen muss, ist, wenn man so ein Samba hat gerade, dann da ist auch das, ja, klar, ist da auch schon eine Weile drin. So, schon seit 7 Jahren. Also, wer Samba benutzt, mal patchen, weil die haben auch so ähnliche Sachen da gedöns drin. Oder? Hat sich das jemand angeguckt? Hä?
Nein.
Das steht. Ich hab dich abgehangen. Aber ich dachte, da steht doch irgendwas.
Du hast mich abgehangen. Nee,
du bist nur bei FreeBSD und es hat ein neues Samba dabei. Ah, okay. Okay.
Das.
Genau. Ja. Und vorher wollte ich aber noch kurz, weil wir eben über den Nextcloud Client gesprochen haben, erwähnen, dass Nextcloud jetzt in der Version 12 erschienen ist. Und nachdem die jetzt den Release-Stress von Version 12 los sind, hoffe ich, dass sie sich jetzt auch endlich um den Mac-Client kümmern können. Aber kurz vielleicht als Update, in der Version 12 wurde sich viel um Performance gekümmert, sodass man mit weniger Last auf dem Server jetzt mehr User bedienen kann, also größer skalieren kann. Und dafür haben sie eine schicke neue Architektur gebaut, wozu es auch ein schickes auch Erklärvideo also, gibt.
Wo Architektur so ein bisschen wie es funktionieren soll.
Genau.
Genau, das ist das Global
Scale. Wenn man in die Tiefe eintauchen will, ja, genau. Wenn man, wenn man nicht so tief eintauchen will oder gar keine Instanz hat, die so viele User hat, dass es wirklich zum Tragen kommt, gibt es trotzdem ein paar nette Schmankerl, weil es auch neue Apps fürs Administrieren der OnCloud gibt. Im Wesentlichen, da bin ich gespannt drauf, das in Action zu sehen, gibt es auch eine, wo man über die Administrationsoberfläche Backups anfertigen kann. Ja, genau. Darüber hinaus gibt es das Verwalten und Interagieren mit den Benutzerkonten und geteilten Verzeichnissen. Haben sie sich drum gekümmert.
Ja, ja, es kommen auch immer mehr
so
Kollaborationssachen dazu. Das ist ja auch einer der Schritte, die jetzt in Nextcloud 12 geht. Also, dass man irgendwie da Videocalls und sowas gleich miteinander machen kann. Habe ich aber mir jetzt auch noch nicht tiefer angeschaut, aber alles mehr in Kommunikation und Kollaboration geht es immer weiter, also nicht nur architekturbedingt, wie mit diesem Global Scale geht es voran, sondern wir wollen halt auch weg von nur eine Dropbox sein, ja, Dropbox, das Problem haben wir irgendwie gelöst, das ist ja Nextcloud, OnCloud, das Problem ist solved, das brauchen wir sozusagen nicht mehr. Wir wollen jetzt schon noch mehr da irgendwie drin haben und Nextcloud 12 geht da halt so ein paar Schritte. Auch das die LibreOffice-Integration und sowas, dass die ja schon drin ist mit Collabora und sowas. Das geht für mich auch in die richtige Richtung, weil ich merke, das ist das, was ich tatsächlich, wenn ich die Nextcloud verwende, mit auch noch am meisten benutze. Also jetzt tatsächlich an Dokumenten gemeinsam mit anderen Leuten zu arbeiten, benutzen wir jetzt an mehreren Stellen tatsächlich so eine Nextcloud-Instanz, wo man dann halt Tabellenkalkulationen gemeinsam bearbeiten kann oder so ein Word-Dokument oder sowas. Und wenn da jetzt noch sinnvolle Erweiterungen, Video, dass man halt sich mal schnell miteinander anrufen kann und so und dann nicht auf ein Skype oder irgendwas anderes angewiesen ist, warum nicht?
Cool. Benutzt du das dann nur auf dem Desktop-Browser oder auch auf Mobilbrowsern?
Bisher
ja, also die Kollaborationsfeatures von Nextcloud.
Ja, also ich habe zwar den Nextcloud-Client auf dem Telefon, aber ich habe ihn einmal bisher verwendet, habe ich mich, glaube ich, auch normal eingeloggt.
Ich würde auch erwarten, dass sie diese Features, diese Kollaborationsfeatures, wenn, dann mit einem responsive UI im Browser machen und nicht in die Apps bringen. Weil das nochmal für jede Plattform in den Apps zu pflegen, ist ein Wartungsaufwand, den ich insbesondere an dem Beispiel mit der macOS Sync App nicht bei Ihnen sehe, dass Sie den stemmen können. Also wenn, bauen Sie es einmal richtig oder so, dass es für die Devices auch mobil funktioniert. Oder es bleibt halt auf dem Desktop-Browser. Weil, wenn ich das richtig verstanden habe, die Kollaborationsfeatures, die passieren sowieso auch im Browser, oder?
Habe ich nicht ausprobiert.
Gibt es die in irgendeinem Client?
Ich benutze im Browser auf dem Desktop, ja, genau.
Ja, du benutzt sie aber im Browser auf dem Desktop.
Auch den Chat-Client, da weiß ich jetzt aber nicht, ob der schon fest integriert ist. Also auf XMPP-Basis basieren da Chat-Client soll mit drin sein. Ich hatte früher in meiner, damals noch zu OnCloud-Zeiten, auch genau den drin, den sie jetzt quasi geforkt haben und damit reingenommen haben. Auch so ein Browser-based XMPP-Client, da konnte man dann halt noch so einen eigenen XMPP-Server nehmen. Jetzt weiß ich nicht, wie sie es hier machen. Also es geht auf jeden Fall immer weiter in die Richtung, dass man da auch mehr Apps bringt, die halt zum Zusammenarbeiten benutzt werden können. Ja, schauen wir mal, wie sich das noch weiterentwickelt.
Gut, Ingo hat ja vorher angesprochen, dass irgendwie Samba kaputt ist. Ich habe die News auch nur kurz in Twitter vorbeifliegen sehen. Dazu kann ich leider nichts sagen. Wozu ich was sagen kann, ist der FreeBSD Quarterly Status Report. Die FreeBSD Foundation bringt vierteljährlich so einen Report raus, was sie so machen. Und ja, die interessanten Sachen, zumindest für mich halt so, ist, sie haben halt ein paar Default-Versionen hochgesetzt, also Ruby 2.3 und Samba 4.4. Sie haben jetzt vorher ewig lange noch irgendwie als Standard den Samba 3.6 oder so drin gehabt, der ja irgendwie auch schon seit einem Jahr oder so nicht mehr unterstützt wird oder so. Das ist ganz schön, wenn man sieht, dass sie jetzt das geupdatet haben. Außerdem steht da noch ein bisschen was zu Ceph, wenn man das benutzt. Das scheint jetzt wohl so in einem Beta-Stadion zu sein, wo man es auch benutzen kann.
Der Ceph-Client oder warum geht's da an der Stelle?
Genau, so wie ich das verstanden habe schon und halt auch mit dann halt eben der Integration auf ZFS. Also irgendwie mit den Snapshots und dem ganzen Kram.
Für
ZFS. Der dann irgendwie. Ja, aber es gibt wohl viele Leute, die irgendwie ein ZFS drunter haben und dann ein Ceph drüber, um irgendwie zwischen Datacenter und so. Nee,
macht keinen Sinn. Kram kann zu Ceph machen. Alles alleine. Bisher benutzt Ceph auch tatsächlich immer noch ein Filesystem drunter, wird jetzt aber in den nächsten Versionen auch abgelöst. Also meistens ist als Standard unter Linux zumindest XFS benutzt. Das soll aber, weil du ja quasi ein Filesystem in ein Filesystem, in ein Filesystem quasi steckst, das macht ja alles so keinen Sinn. Deswegen werden sie demnächst die Platten auch einfach quasi RAW verwenden und ihr eigenes Zeug drauf machen und sind dann wesentlich schneller, als wenn sie das nochmal einem extra Filesystem überlassen, was halt nochmal eine eigene Logik benutzt, die man eventuell so bei Object Storage halt gar nicht braucht. Deswegen weiß ich nicht, würde ich nicht empfehlen, das zu machen. Keine Ahnung, ob es da einen sinnvollen Anwendungsfall gibt, aber du kannst so diese Objekte auch über mehrere andere Schichten auf einen anderen entfernten Server schicken. Also von daher, selbst wenn das jetzt ein Grund sein sollte, ZFS anzusetzen, kann Ceph das alleine auch. Also, ja, ich habe es nie ausprobiert, Ceph auf ZFS aufzusetzen. Sehe aber den Grund tatsächlich nicht. Also das ist ein bisschen krank, glaube ich.
Ich habe den Use Case halt auch nicht, aber ich wollte es mal erwähnen.
Super, dass es Ceph zumindest gibt für FreeBSD und dass die da dran was machen. Also wie gesagt, das ist in dem ClusterFS eins der Cluster-Dateisysteme da draußen, die in großen Umgebungen halt eingesetzt wird. Insbesondere wenn du halt so Virtualisierungsumgebungen hast und halt nicht auf VMware-Gedöns oder so setzt, dann ist das eine der meist gebrauchten Lösungen für Zeit. Ja.
Genau. Und da schadet es ja, es ja grundsätzlich nicht, wenn man zumindest dann bei den Betriebssystemen drunter vielleicht auch ein bisschen, gerade so wenn man größere Dinge hat, vielleicht ein bisschen diversifiziert und nicht nur alles auf Linux baut oder so und dann irgendwie alle Linux weggepwnt werden, weil es wieder mal eine Sicherheitslücke in Linux gab oder in halt Betriebssystem X, was man halt primär
eingesetzt hat. Ja, gut, ich meine, ja, so hoffentlich hast du dann dein Storage Network bisschen getrennt sicherheitsbedingt, aber ja, klar.
Ja, das hilft dir halt aber auch nichts, wenn du überall genau das gleiche einsetzt und das halt eine Sicherheitslücke hat. Und wie wir gesehen haben, es hat halt alles Sicherheitslücken
drin. Immer, auf jeden Fall. Klar, ob es jetzt 7 oder 10 oder sonst wie Jahre alt sind, ist immer irgendwas drin. Ja, die Frage ist bloß, wie schnell die Ceph-Entwicklung auf FreeBSD halt voranschreitet. Kann ich jetzt so auch nicht sagen. Wie gesagt, ich kenne Ceph halt nur auf Linux. Und da benutze ich es schon seit Jahren und bin sehr zufrieden damit.
Es scheint wohl ganz gut zu funktionieren, aber ich habe halt selber für privat halt keinen Use Case und
genau,
für Arbeit privat halt auch nicht. Das
brauchst dementsprechend nicht. Obwohl hier der RB2K, der Marc letztens auch einen Artikel gepickt hat, also noch nicht öffentlich, aber kam Twitter vorbeigeflogen, wo jemand es quasi privat gebraucht hat, um sich eine NAS zu bauen, wo eigentlich Ceph richtig gut erst ab mehreren Nodes funktioniert. Es sollte halt nicht auf für einen einzelnen gebaut werden. Jetzt weiß ich nicht, ob das, also du musst dann schon richtige Klimmzüge machen, ob das überhaupt auf einem Node alleine funktioniert. Weil es halt schon darauf ausgelegt ist, mit mehreren zusammen zu funktionieren und unter 3 macht das eigentlich überhaupt gar keinen Sinn. Aber da hat es wohl irgendjemand gebastelt, um sein eigenes NAS damit zu betreiben. Also für einen Home-Use-Case ist es eigentlich nichts, ja, weil du brauchst mehrere Server dafür. Klar, du kannst die Teile dann in eine extra VM stecken, aber kann man machen für Testzwecke okay, so, ja, um damit rumzuspielen, aber weiß ich nicht. Man kann sicher da Klimmzüge bauen, aber
Macht bestimmt auch Spaß.
Ja, ja. Ich muss mir das nochmal raussuchen. vielleicht sagt Marc aber auch irgendwann noch was dazu. Vielleicht hat er sich das ja angeguckt für seinen Home-Use-Case. Ich weiß es nicht. Flog auf jeden Fall so an mir vorbei und ich habe gedacht, hä? Da benutzt jemand Ceph, um das auf einem Node zu fahren. Das ist ein bisschen abgedingst. Also ich habe das auch schon mal probiert, aber du musst echt an einigen Stellen rumschrauben, dass er dir das überhaupt zulässt und dann grün wird sozusagen. Also sagt, alles ist okay. Ja. Ich habe jetzt mal die Woche ein bisschen rumgespielt mit Proxmox. Weil ich gesehen habe, dass Proxmox auch mit Ceph umgehen kann, habe jetzt mal einen Proxmox-Cluster aufgesetzt, der halt dann meinen Ceph-Cluster benutzt. Weil wir halt auf Arbeit ziemlich viel Proxmox machen. Ich habe mich aber bisher noch nie damit so richtig anfreunden können. Aber hab das jetzt mal ausprobiert und es geht. Also du kannst dann da einfach KVM-VMs anlegen. Und gibt ein bisschen wenig How-Tos, wie man es macht, wenn man schon einen fertigen Ceph-Cluster quasi hat. Und Proxmox hat dann halt nochmal ziemlich viele eigene Tools gestrickt, um den Ceph-Cluster aufzusetzen und zu benutzen. Aber ich habe es irgendwie hingekriegt, dass er meinen vorhanden quasi nimmt und dann kannst du wirklich, hast du einfach mehrere Proxmox-Maschinen oder Proxmox-Server und kannst dann wirklich sagen, ja, jetzt migrieren wir mal die VM von da nach da. Und dann macht er das und sagt, ja, okay, war jetzt 75 Millisekunden, war so kurz down, aber habe ich live migriert drüber. Brauchst natürlich so ein Shared Storage, wie halt Ceph, aber ansonsten ist es schon ein bisschen cool, dass du so das
gut, da war das jetzt geht bei jeder Last auf der Maschine drauf, oder gibt's da irgendwo
dagegen geschmissen habe, aber nicht viele Sachen, also klar, Live Migration, klar, das sollte bei allem gehen.
Schickes Zeug.
Ich meine, so funktioniert halt Hochverfügbarkeit. So theoretisch darfst du das nicht merken. Gut, also wie gesagt, ein paar Millisekunden war sie weg. Das zeigt er einem dann auch an. Aber ja. Ja, es waren Millisekunden.
Es waren Millisekunden. ja, da träumen ja die meisten von.
Das also klar, brauchst du halt ein schnelles Netzwerk zwischen den Maschinen. Aber ansonsten, ja. Das war jetzt nur mal der erste Test. Gucken, ob man daraus dann irgendwas aufbaut, was bleibt. Ich hatte eher eine andere Umgebung gedacht, aber wenn sich das damit auch erschlagen lässt, dann benutzt man es halt damit. Ja, also Proxmox hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Wir nehmen jetzt als Containerlösung nehmen wir jetzt LXC. Aber der Virtualisierungsfall ist immer halt mit KVM und ja, da ist mir das eigentlich egal, was das macht. Und wenn wir da halt noch so nette High Availability Features haben, wie gesagt, dass du einfach sagen kannst, hier, schieb mir mal die VM dahin, dann kann ich halt den einen Host halt gerade updaten, wie gesagt, wenn halt mal wieder irgendeine gefährliche Linux-Lücke unterwegs ist, musst du halt dein ganzes Zeug patchen und dann willst du ja den einen Host runterfahren, updaten, wieder hochfahren und dann den nächsten machen und so weiter und so fort. Ja.
Aber jetzt auch nicht ein Use Case, den man zu Hause normalerweise so hat.
Nee, ist klar, nix für zu Hause. Ja, aber.
Ja. Wo man vor allem auch relativ lange dran sitzt, das so zu reproduzieren und sich zu veranschaulichen.
Ja. So, gut. Kommen wir von so FreeBSD und Cluster und Ceph wieder zu sowas anderes.
Genau, zu Ruby-Dingen. Und zwar, ich benutze ziemlich, für fast alle meine Ruby-Web-Projekte benutze ich Sinatra. Das ist so ein bisschen wie Ruby on Rails, aber halt ohne den ganzen Kram eigentlich. Das ist halt ein ziemlich, also vergleichbar irgendwie mit, wie heißt denn das, auf Python Flask, glaube ich, auf Python. Und das ist halt so ein kleines Web-Framework. Und die haben da ewig lange an der Version 2.0 gebastelt und jetzt ist sie endlich da. Ich kann jetzt aber leider noch nicht so viel dazu sagen, weil ich jetzt noch kein einziges Projekt von mir migriert habe. Aber ich werde das wohl in den nächsten 6 bis 8 Wochen tun oder so. Und so, wenn man ein bisschen durchs Log schaut und so, was sie gemacht haben, scheint das auch ziemlich einfach zu gehen. Also sie haben jetzt nicht so viele Breaking Changes drin, dass man irgendwie den ganzen Code neu schreiben muss, sondern es ist mehr so Drop-in-Replacement. Und sie haben ein paar Dinge besser gemacht, ein paar Dinge rausgenommen, ein paar Dinge reingenommen. Sieht ganz toll aus. Werde ich dann vielleicht mehr erzählen, wenn ich alle meine Applikationen geupdatet habe und alles auseinandergefallen ist. Oder wenn es dann einfach funktioniert hat.
Erzähl doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was für Applikationen hast du da drauf? Einfach REST-Interfaces oder komplexere Applikationen? Oder also hinter REST-Interfaces können auch sehr komplexe Dinge passieren, nicht falsch verstehen, aber
so klein,
was
so
lieferst
klein.
Du aus?
Also mit Sinatra? Viel von meinem privaten Zeug, so mein Blog, was jetzt nicht mein Hauptblog, was auf Jekyll läuft, also was einfach statisches HTML ist, das gerendert wurde. Halt so kleine Blogs, so kleine Web-Applikationen, halt alles, also nicht nur REST-Interfaces, schon so ganze Web-Applikationen, aber halt sehr, sehr klein. Also so mit irgendwie, weiß ich nicht, lass mich lügen, sowas zwischen 50, 100 Routen oder so maximal. Relativ kleine Block-CMS-Systeme, so ein Kram. Was man halt auch gut so nebenbei mal kurz schreiben kann. Und ich finde, im Gegensatz, ich bin halt irgendwie nie richtig warm geworden mit Ruby on Rails, weil da ist halt immer so ein riesen Stack von Dingen und Sinatra geht dir da ziemlich aus dem Weg und du definierst da eigentlich einfach deine Routen und gerade so für REST-Interfaces ist es halt eigentlich genau das, was man haben will. Wobei all die jungen, hippen Leute ja jetzt irgendwie Elixir und solche Dinge oder Node.js oder was weiß ich einsetzen. Aber wenn man Ruby macht, finde ich, ist Sinatra wirklich immer noch zu empfehlen.
Ja, eben, also Node und Ruby jetzt, das sind ja dann doch sehr fundamental unterschiedliche Sachen, also oder eben auch Elixir.
Ja, es kommt halt drauf an. Ich glaube, für Python heißt das Ding, da gibt es ja auch irgendwie Django, was ja dann irgendwie das Ruby on Rails ungefähr ist. Und dann gibt's halt eben Flask, was, ich glaube, es heißt Flask. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, aber damit habe ich dann auch schon Kram gemacht. Und das funktioniert halt ganz ähnlich wie Sinatra. Es ist halt ein Framework, das einem aus dem Weg geht. Und bei Django und Ruby on Rails habe ich eher so die Erfahrung gemacht, dass halt irgendwie ein Framework, das eine relativ große Learning Curve hat und einem dann auch noch teilweise im Weg steht. Dafür einem halt aber auch ganz viele Dinge schon abnimmt. Wo es bei Sinatra wirklich dann halt ist, man hat nur das, was man auch irgendwie gesagt hat, dass man es haben will. Und man baut halt viele Dinge selber, beziehungsweise in den meisten Fällen hat das halt schon jemand gemacht und man klickt sich dann halt irgendwie in Gem dazu, was das dann macht.
Ja, das ist analog auf der JVM dann mit Grails, Spring Boot oder Redpack. Und Redpack ist dann das leichtgewichtigste, ja.
Gibt's
die schöne Welt der Technologie.
kommt halt drauf an, wo man programmiert.
Ja. Apropos.
Wo man programmieren darf oder wo man programmieren will. Genau. Und leider sind das ja nicht immer dieselben Dinge.
Wie viele Leute wollen schon Java machen?
Erstaunlich viele. Und nur weil man auch der JVM ist, muss man ja nicht unbedingt Java machen. Da gibt es ja auch immer noch Groovy, was sehr viel Spaß macht, oder Kotlin, was von Google geadelt wurde.
Nee, stimmt.
Das haben wir jetzt gar nicht in der Themenliste drin, aber wir können da ganz kurz den Sidekick machen. Und zwar hat Google angekündigt, dass Kotlin ist eine Programmiersprache, die von einem Toolhersteller entwickelt wurde, und zwar von JetBrains. Die machen eine sehr erfolgreiche, oder die machen die erfolgreichste Java-IDE. Und bieten mittlerweile auch für sehr viele andere Technologien IDEs an, auf der gleichen Applikationsplattform. Also man erkennt das, wenn man die verschiedenen IDEs startet, dass das irgendwie alles ähnlich ist. Und die haben einfach unten drunter eine sehr vielseitige Plattform gebaut und sind damit in der Lage, für sehr viele Technologien IDEs anzubieten. Und die haben irgendwann sich gedacht, in der JVM steckt so viel drin, wo Java durch seine historischen Features, die sie nicht mal kurz wegschmeißen wollen, ausgebremst wird, und haben dann an vielen Sprachen sich angeschaut, was ist hier cool, und versucht das in Kotlin zu destillieren und das an vielen Stellen auch geschafft. Kotlin ist eine sehr interessante Sprache und macht Spaß mit zu arbeiten, sich anzuschauen, einen Quick Dive zu nehmen und zu versuchen, das in Projekten reinzubringen. Da es auf der JVM kompatibel ist, lässt es sich auch in vorhandene Java-Projekte ganz gut integrieren. So, und Google hat ja mit Android auf einen Java-Fork gesetzt. Also sie haben nicht das Original Java genommen, als sie Android etabliert haben oder auf den Markt geschmissen haben, sondern sie haben eine angepasste Java-Version genommen, um so ein paar Mobile-Spezifika reinzubringen. Und dieses Java, was man benutzt hat, oder immer noch benutzt, um für Android zu programmieren, ist auf dem technologischen Level von einem Java 6. Und Java selbst ist gerade dabei, Java Version 9 rauszubringen. Aktuell ist die Java Version 8. Da ist also ein bisschen was ins Land gegangen, insbesondere wenn man im Hinterkopf behält, dass zwischen Java 6 und Java 7 sehr viel Zeit ins Land gegangen ist, bis Java 7 dann mal verfügbar war. So, und um diesen Rückstand auszugleichen, hat sich Google jetzt entschlossen, Kotlin als nächste Android-Sprache zu definieren oder anzunehmen oder heraus zu posaunen und damit eben diese Lücke zu schließen und den Leuten mal wieder ein zeitgemäßes Werkzeug zur App-Entwicklung anzubieten. Die Gerüchte dafür gab es schon länger, nämlich als Kotlin vorgestellt wurde. Das war sehr nahe dran zeitlich, als Apple die neue Sprache Swift vorgestellt hat für die App-Entwicklung. Und da haben sich viele Leute schon dazu hinreißen lassen, ja, und dann nimmt Google demnächst Kotlin, damit es auf der gleichen Höhe spielen kann. Und das ist jetzt tatsächlich passiert, interessanterweise. Kommt aber auf der anderen Seite vielleicht auch nicht ganz von ungefähr, weil das Android Studio auch schon auf eben dieser Java IDE auf IntelliJ beruht, von der ich eben erzählt habe. Das heißt, diese Zusammenarbeit mit JetBrains seitens Google ist da schon sehr intensiv geworden. Worüber sich diese kleine, ehemals kleine Firma, mittlerweile sind die ja massiv gewachsen, dann eben durch diese Schritte.
Wie sieht das aus, wenn ich jetzt
sicherlich sehr gefreut haben.
Java programmieren kann? Kann ich dann auch gleich irgendwie mit Kotlin loslegen oder ist das ein großer Unterschied?
Es lohnt sich, die Kotlin Cones, die haben so einen Satz an Übungen vorbereitet, die durchzuspielen und sich bewusst zu machen, was man mit Kotlin wie einfacher machen kann. Aber die Unterstützung von Java zu Kotlin zu wechseln ist sehr groß und die Motivation, den Weg möglichst einfach zu gestalten, ist natürlich sehr, sehr deutlich zu spüren, wenn man versucht, sich einzuarbeiten. Wenn man Java kann, ist der Schritt nach Kotlin kein Hexenwerk. Es ist eher ein Augenöffner. Ja, lohnt sich.
Gut, apropos.
Genau, und ich denke, die ganzen Android-Leute würden es freuen. Du gerade gesagt,
Augenöffner, das ist eine total gute Überleitung zum nächsten Thema.
Ja, was passiert
mit offenen Augen am Smartphone? Ich meine, man sollte immer offene Augen haben und nicht einfach nur aufs Smartphone starren, weil sonst läuft man irgendwo gegen, gell? Aber das ist gar nicht Thema dieser News. Hier geht es um den Iris-Scanner, der in so einem Galaxy S8 irgendwie verbaut ist und der lässt sich austricksen. Ist jetzt auch nicht wirklich neu, weil ich glaube, jeder hat gedacht, ja, klar, ist nur eine Frage der Zeit, bis das irgendjemand macht. Und natürlich, Starbuck hat es jetzt mal wieder vorgeführt. Die Gesichtserkennung ließ sich schon mit einem einfachen Foto austricksen. Hier muss man jetzt zumindest eine Kamera haben, die Infrarot oder so Nachtmodus hat und dann jemanden abfotografieren und dann muss man das Ding richtig ausdrucken können und dann halt auf eine Kontaktlinse kleben, aber das reicht dann, um diesen Iris-Scanner, dieses Galaxy S8 auszutricksen. Und jeder, der nicht will, dass man sein Telefon mit einem Bild von ihm entsperren kann oder mit einem bisschen advancederen Bild, das man mal aufgenommen hat mit einer entsprechenden Kamera, der sollte halt dann weiterhin doch einfach den PIN-Code nehmen und nicht einen Fingerabdruck und nicht irgendwelches komisches biometrisches Zeug, sondern halt einfach ein Wissen. ja, was man im Zweifel halt dann nicht rausgibt. Ja, also, mal schön aufpassen. Und nicht in irgendwelche Länder fliegen, die das mit Beugehaft erzwingen können. Oder so. Aber gut. Ja, also, ihre Scanner lassen sich einfach austricksen.
Hast du dir das im Detail angeschaut? Wie hoch ist der Aufwand, das auszutricksen? Brauche ich nur irgendein Foto, was ich
also du brauchst, vorbeigehen du brauchst
von jemandem
Foto,
machen kann? Oder was brauche ich?
Was, wie gesagt, so ein Infrarotfilter drin hat. Ja, ich meine, man muss das Auge schon sehen. Also derjenige muss halt die offenen Augen haben und dann ich habe mir es nicht im Detail angeguckt. Ich habe mir jetzt auch, es gibt ein Video dazu, wo sie es vorführen, aber es scheint relativ easy zu sein, dass jemand halt da reinguckt. Und ich meine, bei dem ganz normalen Foto siehst du, also wenn jemand mit einer Fotokamera vor dir steht, siehst du ja nicht, ob er jetzt mit so einem Filter fotografiert oder nicht. Ja, ob es einfach nur ein normales Bild ist oder ob da irgendwas Entsprechendes nicht dabei ist. Aber es scheint relativ einfach zu sein, von demjenigen dann ein Foto zu machen und diese Daten daraus zu bekommen und es dann auszutauschen.
Vor allem muss er ja nicht unbedingt direkt vor dir stehen. Dank solchen Erfindungen wie Teleobjektiven kann er halt auch irgendwo vermutlich 200 Meter weiter hinten stehen und so. Und wenn er ein rechtes Tele hat, siehst du den nicht mal.
Ja. Genau.
Das ist das, was wohl der Knackpunkt dann ist. Wie hochauflösend muss das Foto sein? Und aus 200 Meter Entfernung eine hochaufgelöste Pupille zu fotografieren, ist auch mit einem ordentlichen Tele schon anspruchsvoll. Aber ja, also worauf ich hinaus will, ist, wie praxisrelevant ist das jetzt sozusagen, dass die Kids in der Schule sich untereinander Fake-Irisse bauen, um dann die Handys gegenseitig zu kaufen?
Wie gesagt, also ich glaube, die werden sich gegenseitig oft fotografieren und von dem her ist es einfach relativ easy. Ja, ja. Also ich meine, wenn dir alle 3 Sekunden jemand, komm, lass uns mal ein Foto miteinander machen und hier noch ein Selfie und da noch ein Selfie, dann ist es relativ easy. Du brauchst halt bloß eine Kamera oder eine Handykamera, die so einen entsprechenden Filter mit drin hat. Ja. Also ich denke, ist schon möglich.
Ja. Infrarotfilter, kann man die softwareseitig aktivieren oder braucht man da schon was vor der Linse für?
Ich glaube, du brauchst was vor der Linse, aber 100%ig sicher wäre ich mir jetzt da auch nicht.
Hätte ich jetzt auch gesagt, von dem, was ich, aber ich beschäftige mich halt auch viel lieber mit großen Kameras, deswegen weiß ich nicht, was mit den kleinen wirklich möglich ist. Ja, okay. Freaky, ja, aber das ist einfach auch schade, dass in diese Elektronik es halt verbaut wird, wenn es irgendwie geht und nicht erst dann verbaut wird, wenn es geht.
Ja gut, aber ich
meine,
bei solchen Sachen wirst du irgendwie 100%ige Sicherheit hinkriegen, also ja.
Nee, die kriegst du ja nirgendwo hin. Das haben wir ja gerade eben schon gehabt. Das stimmt schon. Ja.
Ja. Und es ist einfach fancy zu sagen, hier kannst du einen Fingerabdruck nehmen oder kannst du einen Iris-Scan nehmen oder ein Bild oder so. Das geht ja auch viel einfacher, ja, als irgendwie immer den 30-stelligen PIN-Code einzugeben. Mhm. Von dem her. Tja. Und ich meine, in allen Filmen wird es ausgetrickst. Oder manchmal wird es auch dann einfach übergangen, ja. Beim Hinweg ist es irgendwie nötig, dass man diese ganzen Checks macht. Auf dem Rückweg ist dann irgendwie, war die Zeit nicht mehr da, das auch noch in den Film einzubauen. Von daher hat es bestimmt in der Zeit jemand gehackt und man kann jetzt einfach so durchgehen. Naja, gut.
Gut.
Yahoo ist auch schon wieder
genau,
kaputt.
Alles ist kaputt, Yahoo auch. Wir erinnern uns an Heartbleed, was war denn das, SSL oder so? Ja. Ja, immer so kleine Häppchen von zusätzlichen Daten rausgetragen werden konnten. Hat jemand rausgefunden, das geht bei Yahoo halt auch. Und zwar, wenn man da ein Bild hochlädt, in einem obskuren Format, dann läuft das halt, wie das bei so Web-Dingen ist, da gibt es ja so einen Standard, der nennt sich Image Magic oder so, das Programm, ja, wo man da Bilder resizen kann. Und das kann halt alles. Und da gibt's halt die abstrusesten File-Formate drin. Und wenn man halt eines dieser abstrusen File-Formate rein in sein Mail gepackt hat und dann sich eine Preview davon angezeigt hat, dann konnte man das auch dazu bringen, dass es zwar am Anfang ein bisschen seines eigenen Bildes, das man hochgeladen hat, dann aber irgendwie einen großen Data-Block von nicht seinem eigenen Bild bekommt. Ja, was halt unpraktisch ist. Das heißt, man konnte halt im Prinzip Bilder hochladen und dann im Idealfall oder beziehungsweise im Worst Case halt Bilder von anderen mit runterladen, diese gerade irgendwo im Memory geresized wurden. Ja, das ist ein schöner Write-up, was er so gemacht hat. Unten hat es dann auch gleich so ein paar Tipps, also wenn ihr selber irgendwie so Webprojekte macht und ihr irgendwann eigentlich immer an den Punkt kommt, wo ihr irgendwelche Bilder resizen wollt, gibt es halt so ein paar Tipps, was man sich halt so, auf was man halt so schauen muss, dass man halt irgendwie zum Beispiel diese abstrusen File-Formate einfach gleich im Vorhinein ausschließt, weil die braucht's halt meistens nicht. Und diese abstrusen File-Formate sind halt meistens auch sehr schlecht getestet. Dass man halt irgendwie die Prozesse isoliert. Das heißt, dass wenn dieses Bilder-Resizing halt trotzdem irgendwie noch die Möglichkeit hat, sowas zu machen, dass man zumindest nur Bilder raustragen kann oder im Idealfall sogar nur Bilder seines eigenen Prozesses raustragen kann, also vielleicht nur von meiner User-Session und nicht von anderen Usern. Und vielleicht nicht zufälligerweise auch noch Daten, die irgendwie von OpenSSL kommen oder so. Wär halt schon praktisch. Oder sonstige irgendwie, weiß ich nicht, beispielsweise von der Datenbank oder sonst irgendwas. Dass man das halt irgendwie ein bisschen abtrennt. Genau.
Ja. Ja, ist ein guter Punkt, ist valide. Auf der anderen Seite, wo wir es eben von Sinatra hatten, in den meisten Fällen kommen ja eben solche Frameworks zum Einsatz. Das heißt, über das Level, was da drunter alles passiert, macht man sich dann ungünstigerweise selten Gedanken und bekommt vor allem auch selten die Zeit, sich darüber Gedanken
zu machen. Aber gerade so ein einfacher Tipp wie das, halt die File-Formate zu limitieren, geht eigentlich auch mit diesen Frameworks relativ einfach, indem man halt einfach eine File-Liste angibt und sagt, erlaubt sind irgendwie JPEGs, PNGs,
absolut,
vielleicht noch TIFF ja. Oder so, weiß ich. Genau.
Liefer nur das, was wirklich gebraucht wird und nicht so viel wie geht.
Genau, und
man weil hat die Maintenance Ahnung, überblickt man eben was selten.
Da irgendwie alles für abstruse File-Formate zwar unterstützt werden, aber halt durch das, dass sie niemand benutzt, halt meistens auch schlecht getestet sind oder halt einfach viel mehr Bugs drin sind, die viel länger niemandem auffallen. Und für ganz, ganz viele Services ist es halt ziemlich egal, dass man jetzt sein obskures File-Format halt irgendwie nicht hochladen kann. Also es gibt halt absolut keinen Grund, diese Dinge zu erlauben. Und es ist halt wirklich vielleicht 5 Minuten Aufwand, kurz nachzuschauen in der Dokumentation, wie man das in seinem Web-Framework, was ich, das limitiert und sagt, ja, du darfst zwar irgendwie ein Profilbild hochladen oder so, das muss aber halt ein PNG, ein JPEG sein. Und wenn man so ein bisschen rumschaut, viele, viele große Web-Services erlauben ja auch nicht viel mehr. Also irgendwie so die Tumblr, die Twitter, die Facebooks, ja. Die erlauben dir halt auch nicht, dass du irgendein abstruses File-Format hochlädst und die hätten ja theoretisch sogar die Zeit, sich irgendwie darum zu kümmern. Aber es bringt halt nichts, weil es interessiert wirklich niemanden. Außer man ist halt wirklich so ein, was weiß ich, Bilder-Hoster, der sich auf ein spezielles File-Format, was weiß ich, spezialisiert hat, wobei ich nicht wirklich wüsste, warum man das tun sollte.
Ja, klar, wenn du eine Nische hast, dann hast du aber auch den Business Case dafür und dann hast du auch den Grund, dieses Dateiformat zu unterstützen, daran gekoppelt, dass du es warten willst und dass du das wirklich gut machen willst. Das ist, wenn das in vollem Bewusstsein passiert, kann das durchaus der Fall sein. Aber der Rest, wo du gerade gesagt hast, stimme ich dir vollkommen zu. Man muss eben sich auf das fokussieren, genau. Was man
und wirklich haben will. Und es ist halt so, ist eigentlich ein No-Brainer, wenn man das weiß, kann man das einfach kurz machen. Was ich hier auch noch hervorheben möchte, ist irgendwie, Yahoo hat wohl eine ziemlich, also ziemlich cool reagiert, haben irgendwie, nachdem der Bug reported wurde, das auch irgendwie innerhalb dieser 90 Tage gefixt und so. Und irgendwie, was hab, ich muss kurz mal nachschauen, ich glaube 28.000 US-Dollar oder so, irgendwie rausgerückt und das dann nochmals verdoppelt irgendwie, weil er gesagt hat, er möchte das ganze Geld an eine Charity spenden. Was ich schon auch cool finde, weil es genug Firmen gibt, die irgendwie bei Issues oder so Security-Problemen dann halt einfach mit den Schultern zucken und sagen, ja, ist uns egal.
Sie haben es dann sogar verdoppelt.
Ja, oder? Eben.
Irgendwie. Auch nochmal, ja.
Genau, weil er dann gesagt hat, er spendet und dann haben sie gesagt, ja, dann legen wir das gleich nochmal drauf und spenden das auch.
Ja.
Genau. Andere Dinge, die kaputt sind, aber jetzt wohl geflickt werden oder geflickt worden sind. Wenn ihr ein Software RAID 5 macht, dann gibt es so ein Problem, das nennt sich Writing Hole oder so. Und das Problem ist dabei, wenn man halt irgendwie mehr als eine Platte hat und keine Atomic Operations ausführen kann, heißt, man kann halt nicht gleichzeitig auf beide Platten schreiben. Dann gibt es die Möglichkeit, wenn man halt anfängt zu schreiben und dann beispielsweise der Strom ausfällt, dann ist ein Filesystem normalerweise in einem inkonsistenten Status, weil dann halt ein Teil der Metadaten und ein Teil der Daten geschrieben sind, aber halt nicht alles. Dafür gab es lange Zeit in wie heißt das, Linux Software RAID MDMA, glaube ich, gab es halt keine Lösung. Jetzt seit neuerem gibt es den RAID 5 Cache, wo man eigentlich einfach ein zusätzliches Device angibt und dann wird es halt dazu erst geschrieben und wenn halt irgendwie der Strom ausgeht, dann ist das trotzdem im Cache so drin, dass man eigentlich nie das Problem haben sollte. Und jetzt haben sie wohl auch irgend so ein Patch gebaut, der das ohne den Cache auskommt, was ganz nett ist. Ja, das Problem ist eigentlich sowieso eher theoretischer Natur, also es passiert nicht so viel, also es passiert eigentlich der häufigste Fall, wenn sowas auftritt, ist halt wirklich, wenn Strom weg ist und das kann man halt auch relativ gut abfangen, indem man irgendwie einen RAID-Controller mit Batterie hat oder eine USV, da gibt's halt viele Workarounds, aber es ist schön zu sehen, dass es jetzt auch in Software gelöst wird. Was ich nicht rausfinden konnte, ist, ob ButterFS das auch hat. In RAID 5 und 6 sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie das in RAID 1 und 10 und so gelöst haben.
Ja, weiß ich auch nicht.
Okay. Ja, genau. Und warum ich das erwähne, damit ich wieder mal ein bisschen Werbung machen kann für ZFS, weil ZFS hat halt Atomic Operations und da ist das halt kein Problem. Da wird halt entweder alles oder nichts geschrieben und durch das ist das Filesystem halt immer in konsistenten Status. Genau.
Ja.
Stille in der Leitung. Ja, es ist einfach,
wir sind auch, ZFS, aber ich bin total beeindruckt
jetzt. Ich habe gerade überlegt, wo kann ich es am besten umsetzen jetzt? Weil wo kann ich es benutzen?
Überall. Ich bin beeindruckt, dass wir schon den ersten Patreon-Nitken haben, wie auch immer man das dann nennen würde. Also irgendjemand hat jetzt während der Sendung sich schon mal gleich hier verewigt sozusagen. Oh. Ja,
mindestens, und hört doch jemand zu.
Einer.
Ich wusste es.
Also der Jonas, der hat sich gerade schon mal hier eingetragen. Vielen, vielen Dank dafür. You are the first one. Super Sache. 5 € oder $5 im Monat. Schon mal. Und dann habe ich jetzt gleich mal wieder die Goals cool. Hinzugefügt. Hier Also ab 1000 Euro wieder wöchentlich senden. Mal gucken. Genau. Man muss ja Ziele haben, ja. Man muss ja Ziele haben.
Wie weit wir kommen.
Ja. In diesem Leben.
Ganz wichtig, ja. Ja, wo wir gerade über kaputte Dinge geredet haben und über so sehr weit nah am Metall befindliche Dinge wie Dateisysteme und Weight und so. Lass uns doch mal auf ein anderes Level
gehen. Sind da auch Dinge kaputt im Internet?
Ja, lass uns mal über das Internet reden. Das ganze Internet an sich. Ja, aber also das wissen wir ja eigentlich alle, weil das Internet war ja mal so eine schöne...
Also als nur Wissenschaftler drin war, meinst du?
Illusion. Es war mal so schön konzipiert, dezentral, jeder kann mitmachen, alles ist offen. Das ist alles kaputt gegangen, weil Firmen versuchen, Geld zu verdienen und sehr erfolgreich Geld verdienen. Und deswegen ist das Internet jetzt auf einmal nur noch Amazon, Operations, Google, Facebook Harb. Und... Ja, genau. Evil Corp. Es gibt einen Ansatz, das zu reparieren. Und zwar mit einem Blockchain-Browser. Jetzt ist der Begriff Blockchain-Browser, kann Missverständnisse hervorrufen. Es geht nicht darum, sich die Bitcoin-Blockchain anzuschauen, sondern es geht darum, einen Browser zu haben, der auf eine Blockchain basiert, insofern, als dass die Inhalte, die er anzeigt, aus einer Blockchain kommen. Und damit sind die Inhalte unveränderbar und dezentral. Und weil das so ist, würde dann die Macht sich wieder umkehren und wir hätten ein unstrukturiertes Peer-Netzwerk, in dem die Informationen gespeichert sind, die wir uns anschauen wollen. Das Konzept klingt sehr spannend, gerade auch, weil es mal ein Anwendungsfall für die Blockchain ist, die ja an vielen Stellen gehypt wird und als Heilmittel für so manches genannt wird. Gerade Finanz- und Versicherungsindustrie spielt sehr viel mit der Blockchain. Dieser Ansatz, dieses Konzept hier, das Internet damit zu heilen, ist der erfrischendste, der mir bisher begegnet ist. Es gibt bisher keine nennenswerte Alpha- oder Beta-Software, die man als User jetzt ausprobieren kann. Es gibt aber sehr wohl Dokumentationen, White Papers und mehr Informationen für Entwickler, die sich mit dem Thema auseinandersetzen wollen. Auf GitHub gibt es ein Projekt, es gibt eine Website, die nennt sich blockstack.org. Und wir sollten alle mitmachen. Ich glaube, dem Internet neues Leben einhauchen und vielleicht auch nochmal eine Alternative zum Tor-Netzwerk.
Lass uns erstmal die aktuellen Probleme.
Lass uns erstmal ja, genau. Ja. Erfrischende Anwendungsform von der Blockchain. Du findest ja direkt die Achillesferse. Das habe ich mir auch gedacht. In dem, was ich gelesen habe, wird als Speicherort für diese Blockchain-Informationen eben Dropbox, Amazon S3 und Google Drive als Dump Drives genannt. Wenn wir allerdings Amazon, Dropbox und Google obsolet machen oder umgehen, indem wir wieder ein dezentrales Netz haben, fallen diese Speicherorte als Drives ja weg. Vielleicht müssen wir dann doch die Leute dazu motivieren, an ihre Fritzboxen einfach Terabyte
anzuschließen. Speicherplatz ist ja das eine Problem. Das andere Problem ist ja, dass die Blockchain funktioniert, wird ja so kryptografisch abgesichert. Und jemand muss, die Kryptografie wird ja dann so gewählt, dass es halt eine gewisse Schwierigkeit hat, diese zu berechnen. Und dieses Berechnen ist halt ziemlich aufwendig, weil es muss ja ziemlich aufwendig sein, weil wenn es ja einfach wäre, könnte ich ja einfach hingehen und irgendwelche falschen Dinge behaupten und das sozusagen einfach selber berechnen und sagen, haha, ich habe das ja jetzt bewiesen sozusagen, dass diese falsche Information richtig ist. Und diese Prozessor-Power ist ja dann, wenn man das ja hochskaliert auf ein ganzes Internet, wird ja dann immens. Und das kostet halt ziemlich viel Strom für...
Absolut.
Ja, ich weiß halt nicht, ob das wirklich so eine gute Idee ist.
Unsere aber aller Grafikkarten eilen so den ganzen Tag vor sich hin. Nein, du hast recht, das sind interessante Fragestellungen. Deswegen tiefer in diese Konzepte reinzuschauen, klingt für mich interessant. Also gerade auch, ob es für diese Frage zum Beispiel, wer berechnet eigentlich die Blockchain oder die Blöcke dieser Blockchain, ob es darauf schon Antworten gibt oder was man sich da so denkt. Sie nennen das übrigens dann Virtual Chains. Ja. Das sind die Details, die man ja, reinlesen kann.
Ich glaube halt nicht, dass das funktioniert. Also von der Idee her ganz nett, aber ich glaube halt wirklich nicht dran, dass das funktioniert. Weil wenn man nur schon sich halt jetzt anschaut, was das Internet an Strom verbrät und sich dann vorstellt, dass es für jede Webseite irgendwie halt dann noch so eine Blockchain und Blöcke, die berechnet werden müssen, gibt, wächst das dann halt einfach ins Astronomische. Und ja, ob der Vorteil davon dann so groß ist, dass man alles darin haben will, ja, weiß ich nicht. Also ich finde dieses Blockchain-Thema irgendwie sehr, sehr gehypt. Ja. Und es kommt halt für alles irgendwie Blockchain für X. Und ich denke mir dann immer so, ja, nee, braucht man nicht. Aber wenn das Leute bauen wollen, ja.
Ja, eben, um sich aber dem Thema Blockchain mal von einer anderen Seite nähern zu können, außer Kryptowährung, finde ich so Ansätze sehr interessant. Um einfach auch es einfacher zu machen, sich damit auseinanderzusetzen, ja, wenn also man nicht dauernd über Währung reden will. Top,
aber ob es da dann wirklich viel mehr als ein paar White Papers dazu braucht, wäre ich mir nicht so sicher.
Außerdem, es gibt noch einen anderen Aspekt, der das Ganze spannend macht. Wir könnten die Browser Wars wieder aufleben lassen. Wir hätten dann einfach nochmal einen neuen Browser, der fundamental was anderes macht.
Der dann auch kaputt ist, so wie...
Können wir nicht einfach wieder aufs Gopher-Protokoll oder so gehen? So, früher als die Zeit noch.
Damals.
Nein, Quatsch.
Hast du das jemals wirklich...
Bist du wirklich schon so alt, Ingo?
Ich wollte gerade fragen.
Nein, aber ich wollte jetzt einfach nur mal einen Alternativvorschlag machen.
Na gut, dann können wir ja auch einfach nach dieser Exkursion in die Blockchain-Welt zurück zur echten Welt. Unser täglich Brot kommentieren wir über Instant Messenger. Da gibt's zur Abwechslung mal wieder ein kleiner Hinweis. Der kommt zu spät, wenn wir die Sendung erst Montag veröffentlichen können. Threema gibt's zurzeit zum halben Preis und deswegen macht's das etwas einfacher, seinen Bekanntenkreis, der sich bisher sehr dagegen sträubt, die zu überreden.
Ja.
Und zwar hat Google sich entschlossen, Threema zu featuren, weswegen es im Google Store zum halben Preis war. Mhm. Und Threema hat dann reagiert und gesagt, ja, wenn Google uns featuret, das ist ja total geil, dann bieten wir es allen anderen auch zum halben Preis an. Und deswegen gibt's Threema zurzeit überall zum halben Preis. Wenn man ein bisschen mehr von Instant Messaging haben will als nur verschlüsselte One-on-One- oder Gruppenkommunikation, wie Threema sie bietet, gibt's mit Telegram ja einen Messenger, der immer weiter neue Features mit einbaut. Telegram 4 wurde gerade über die App Stores verteilt und dort bereiten sie Bot-Payments vor und werben damit, dass man demnächst über Telegram Pizza bestellen und bezahlen kann. Ich war ein bisschen überrascht, als ich das gelesen habe, fand's aber, ich habe mich neugierig gemacht, wie das denn läuft und wie viele sich drauf einlassen, vor allem.
Ja, also Telegram baut immer fleißig rum. Und wer weder Threema noch Telegram benutzen will, aber trotzdem, Telegram ist ja jetzt nicht voll Ende zu Ende verschlüsselt, der kann natürlich auch Signal nehmen. Wir müssen auch nochmal Werbung für Signal machen. Ist ja auch so, ist ja auch Schweizer, im Zweifel sind das immer alles Schweizer, gell?
Genau, vielleicht.
Signal Messenger, müssen wir kurz gucken, den haben wir vor einiger Zeit auch schon mal
gehabt. Weil Signal ja auch Probleme hat, weil man ja da irgendwie immer zwangsläufig mit der Phone Number ist, nicht?
Ah ja, genau. Und dann war noch der andere, der wohl nicht mit Phone Number war. Das war die Schweizer, schon wieder. Die anderen. Verdammt. Den habe ich doch letztens auch noch mal, weil irgendjemand gesagt hat, hier, den müssen wir noch ausprobieren. Jetzt ist es doof, dass wir keine Live-Sendung haben und keinen Chat haben. Weil die hätten das garantiert schon längst reingedingst. Ja. Mir fällt der Name nicht ein. Gab's noch so einen?
Irgendwas mit W, ne? Kann dir da leider auch nicht weiterhelfen. Ich weiß gerade nicht, auf welchen Messenger du raus willst.
Ach ja.
Gibt ja so ein paar. Habe ich mir sagen lassen.
Ja, so ein paar. Ja, nee, es muss so ein offener sein, der halt der aus der Schweiz kommt und so ähnlich, also der
Wire,
genau, sag ich doch, irgendwas mit W.
WhatsApp. Wire, ja,
genau. WhatsApp. Nee, Wire, ja, genau.
Ah, ja.
Wire, der geht ohne Telefonnummer.
Den kannst du aber auch, ist Wire offen? Ist das nicht auch eine Firma?
Das ist auch eine Schweizer Firma, ja, ja. Wie Threema ja auch. Ja. Aber ist, glaube ich, größtenteils Open Source. Oder ist Open Source. Lass mal gucken. Ja, Open Source. Genau. Unabhängig geprüft. Code of GitHub. Geschützt durch EU-Gesetze. Ansässig in der Schweiz. Gehostet auf Servern in der EU. Und du musst es halt nicht mit einer Handynummer verbinden, wenn du nicht willst.
Nee. Musste nicht, das stimmt. Und ja, hatten wir aber in einer anderen Sendung schon mal.
Kurz erwähnt, genau. Jetzt wollte einfach nur der Vollständigkeit halber, wenn wir schon Threema erwähnen, wenn wir schon Telegram erwähnen, dann zumindest auch Signal und Wire erwähnen, so, dann das sind wohl die man so heutzutage benutzen kann. Mit Klammer drum um Telegram, da kann man sich drüber streiten, weil es halt nicht Ende zu Ende verschlüsselt, außer man klickt es halt explizit an und macht man halt normalerweise nicht. Deswegen. Ja. Alle anderen gut.
Genau, dann so würde ich jetzt auch gleich mal das Thema wechseln und dann kommen wir auch schon zu Themen. Ich habe ein Thema mitgebracht, das an meine, jetzt habe ich die Sendung natürlich nicht rausgesucht, was wohl ein bisschen zu kurz gekommen ist in der ersten Sendung, wo ich mal so einen kleinen Überblick über BSD gegeben habe. Und zwar das FreeBSD Ports and Packaging System. Und
okay.
Ja.
Also wie apt und co bloß halt das für.
Genau. FreeBSD. Und unter FreeBSD gibt's da so ein paar Dinge, die halt ein bisschen anders funktionieren als apt oder so ein YUM oder beziehungsweise DNF mittlerweile unter CentOS Fedora. Und zwar ist es ja unter Linux normalerweise so, dass man halt beliebig viele Repositories einbindet und im Prinzip jede App fast, also ist zwar von der Distribution eine große Ansammlung gibt, aber die irgendwie auch von jeder Distribution selber gepflegt wird, also irgendwie Debian hat eine andere als Ubuntu und so weiter, und dann klickt man sich halt irgendwie noch 100 weitere Repositories hinzu, und in jedem Repository sind dann halt so ein paar Apps beziehungsweise halt Programme, die man sich so installieren kann über normalerweise dann zum Beispiel apt unter Ubuntu oder Debian. Und durch das FreeBSD halt so ein bisschen ein Ding ist, wo halt auch Kernel und Userland zusammen ist es halt fast natürlich, dass auch der Portstree halt, es gibt halt einen. Und es ist normalerweise, es gibt den einen Portstree und es gibt nicht irgendwie für den Google Chrome noch ein eigenes Repository, das man sich dazu klickt zum Installieren, sondern der Google Chrome ist halt in dem einen Portstree. Ist halt wie mit allem, hat Vor- und Nachteile.
Das war ein Riesending dann.
Genau, ja. Das ist halt ein Riesending. Da sind aktuell irgendwas um die 27.000 Ports drin.
Was noch relativ wenig ist, wenn ich jetzt mal Debian-Pakete oder sowas nehme.
Ja, genau. Aber ich bin jetzt noch nie irgendwie angestoßen und habe gedacht, oh, da fehlt mir aber was. Es gibt, habe ich mal rausgesucht, es gibt so ähnliche Dinge, auch zum Beispiel unter Linux. Gento macht ja sowas. Und ein Vorteil ist von dem ganzen System halt, dass durch das, dass alle Packages an einem Ort liegen kann, werden diese halt auch von der, ich glaube, von der FreeBSD Foundation halt gebaut. Das heißt, man hat mittlerweile, das war nicht immer so, eigentlich die Wahl zwischen, man installiert sich halt alles aus Packages, wo man halt den Vorteil hat mit jedem, also jedes, ein Package ist halt eigentlich einfach ein Directory mit einem Makefile drin. Und das Makefile beschreibt halt, wie lädt man dieses Programm runter, und wie baut man ein Paket draus, genau, was braucht es für Dependencies und so weiter und so weiter. Und
also so wie es bei Arch Linux ist,
zum Beispiel. Genau.
Mit dem Arch User Repository.
Genau, das habe ich jetzt voll vergessen, das fiel mir gar nicht ein, aber genau so funktioniert das halt eigentlich auch. Genau, das könnte man dann auch noch in die Liste nehmen, genau wie bei Arch. Gentoo hat eben auch sowas Ähnliches und der Vorteil bei solchen Systemen ist halt, dass man relativ einfach Software kompilieren kann, ohne viel zu wissen zu müssen und sich für jedes Programm, das man sich installieren will, irgendwie zuerst mal Doku ansehen muss und herausfinden muss, ja, was braucht es jetzt für Dependencies und, sondern es ist relativ einfach, es ist halt alles an einem Ort, man geht da rein, macht irgendwie Make Configure, bekommt halt Optionen, kann sagen, man würde irgendwie sein Engine X irgendwie zum Beispiel mit HTTP2 gerne haben, kann das bauen, kann das installieren und ab. FreeBSD, ich weiß es gar nicht, unter Arch Linux, gibt es da vorgebaute Pakete? Macht das jemand?
Ja, klar. Es sind die meisten Pakete sind vorgebaut, die sind binär distribuiert, also alles, was ein Core ist und viele Community-Pakete auch, aber du hast halt dieses Arch User Repository, also alle Pakete, die nicht in Core sind und nicht in Extra, also nicht in Community, die sind dann halt da. Also so ein Chrome oder sowas, Chromium ist natürlich drin, aber wenn du ein Chrome haben willst oder ja, wenn du selten benutzte Pakete oder sehr neues Zeug, was halt noch nicht wirklich gebaut wurde, haben willst oder Sachen halt direkt immer aus dem Git bauen willst, ja, hast dann halt die Pakete, die sich dann halt einfach Git Klon machen und das halt daraus dann bauen, die hast du dann halt im Arch User Repository.
Genau, das ist eigentlich ein ziemlich cooles System, weil man da ziemlich viel Flexibilität hat. Wenn man halt irgendwelche speziellen Optionen braucht, kann man sich den Kram selber bauen. Für die meisten Dinge reichen einem ja dann vermutlich auch die Standard, die jemand gesetzt hat. Und da gibt's auch noch Package Source, was ich noch erwähnen möchte. Das funktioniert halt auch genau gleich. Und die haben aber halt so einen Ansatz, mehr oder weniger, dass das irgendwie für alles läuft. Das heißt, mit Package Source kann man dann halt irgendwie auf Linux, macOS, all den BSDs, den Solaris, Minix und allen eine ziemlich große Liste von Betriebssystemen verwenden.
Und sind die Repositories, die dahinter kleben, dann genauso umfangreich auf allen Plattformen? Also ist das dann Cross-Compiling für alle Plattformen die gleichen Pakete gebaut oder wie muss ich mir das vorstellen?
Package Source, soweit ich weiß, haben sie dann halt einfach im Prinzip ein großes Makefile, in dem dann halt einfach mehr oder weniger if-devs drinstehen und sagen, wenn du, also bau das Paket so, aber wenn du auf Linux bist, dann installiere diese Libraries, wenn du auf macOS bist, installiere diese Libraries, wenn du auf BSD bist, installiere diese Libraries, wenn du auf Solaris bist, dann musst du das ein bisschen anders machen. Package Source ist sicher nicht perfekt, aber es ist halt, durch das, dass es auf so vielen Orten läuft, haben sie natürlich auch auch ein bisschen das Problem, dass sie halt immer für so viele Plattformen testen müssen und so. Und da gibt's, glaube ich, auch viele Pakete, die dann halt ein bisschen obskurer sind, die dann irgendwie nicht gerade laufen. ja. Aber gerade so für Betriebssysteme, für die es sich halt irgendwie nicht wirklich gelohnt hat, ein eigenes System aufzubauen, weil sie halt nicht verbreitet genug waren, hat sich das irgendwie recht durchgesetzt, also für all diese Minixe der Welt. Genau. Ja. Und ich finde das ein ziemlich cooles System, und was ich jetzt shameless self-plug pluggen möchte, ist Poutrière. Das ist halt im Prinzip eine Kombination dann halt aus beiden Welten. Das heißt, man kann sich den FreeBSD Ports Tree nehmen, sagen, welche Pakete man gerne hätte. Er baut dann Binary Packages, und diese kann man dann irgendwie selber ein Nginx davor kleben und verteilen. Das macht jetzt nur mäßig Sinn, wenn man halt nur einen Computer hat. Aber ja, gerade was ja häufiger ist, wenn man solchen Kram macht, dass man irgendwie halt mehrere Webserver hat, zum Beispiel, beziehungsweise mehrere Hosts, wo halt Webserver drauf sind, und man möchte zum Beispiel immer die gleiche Nginx-Config, oder man möchte halt irgendwelche speziellen Settings am Nginx, weil man das irgendwie für seinen Use Case benutzt, dann kann man das halt irgendwie so einmal einstellen, diese Pakete bauen, einmal installieren, und hat den Vorteil, dass man halt diese auch direkt Patches einspielen kann und so ohne Probleme, weil kann man halt an einer zentralen Stelle mehr oder weniger vorbauen und dann überall einfach nur noch mit Binary Packages updaten. Gibt's aber auch für Debian beispielsweise mit apt-li, wo man dann halt einfach sein eigenes Repository eintragen kann und auch seine Debian-Pakete selber bauen kann, wenn man das braucht. Aber im Vergleich zu Debian, wo ich das auch schon mal gemacht habe, ist Poutrière halt wirklich sehr, sehr, sehr einfach. Also das ist halt irgendwie in einer Stunde oder so ist das aufgesetzt, getestet und irgendwie seine ersten Pakete gebaut. Und apt-li war dann schon eher ein Kampf.
Okay.
Genau. Mhm.
Und das ist ein Projekt von dir?
Nee, ich habe nur einen Blogpost drüber geschrieben, wie ich es konfiguriert habe.
Ach so.
Das gibt es schon länger und und ist halt auch relativ schön geschrieben, weil es benutzt halt Jails. Das heißt, im Prinzip für jedes Paket wird halt einfach ein Jail erstellt. Das wird dann halt darin gebaut. Es unterstützt viele so Zusatz-Magic-Funktionen, wo man dann halt einfach auch irgendwie einen Port mal kurz testen kann. Das heißt, wenn man irgendwelche Ports an irgendwelchen Ports rumbastelt und so, kann man das irgendwie auf seinem großen Build-Server, kann man das einfach irgendwie rumbasteln, sagen, Poutrière Testport, Portname angeben, und es baut halt einfach schnell den Port. Und was halt auch so ein Vorteil ist, man kann damit direkt Cross-Compiling machen, also man kann auf dem AMD64-Rechner halt irgendwie gleich Pakete für AMD64 und die 32-Bit-Architektur bauen. Man kann für verschiedene Versionen von FreeBSD gleich die Pakete bauen, also wenn man jetzt irgendwie eine große, sehr, sehr große Serverfarm hat oder so und da nicht alle Versionen, also nicht alle FreeBSD-Versionen gleich sind, kann man einfach trotzdem auf einen Build-Server kann man einfach mehrere Jails erstellen und sagen, ja, dieses Jail ist jetzt irgendwie für FreeBSD 9, dieses ist für 10 und dieses ist für 11. Und dann wird das gleiche Paket dann halt gleich für alle drei FreeBSD-Versionen gebaut, ohne dass man da groß Aufwand hat. Und mache das für mich zu Hause, obwohl ich selber nur irgendwie drei Systeme habe, mehr oder weniger. Und ich finde, das lohnt sich eigentlich, weil es ist echt nicht viel mehr Aufwand und hat vor allem den Vorteil gegenüber den Binary Packages, die von der FreeBSD Foundation kommen, dass man da halt selber die Kontrolle drüber hat, wann welches Paket gebaut wird. Manchmal durch das werden Dinge halt irgendwie, sind halt irgendwie kaputt, und da kann man das halt selber in seinen Ports-Tree fixen und muss dann nicht warten, bis das irgendwie der Bug-Report durch ist, bis das dann gefixt ist und bis sie dann irgendwann die Pakete neu bauen, sondern kann das halt einfach selber fixen, den Patch einspielen und die Pakete schon mal updaten. wo man sonst dann irgendwie, wenn man das Binary Package installiert hat und dann einen Fehler findet, müsste man es dann fast irgendwie auf jedem System selber von Hand irgendwie bauen und dann muss man schauen, dass alle Libraries gegen wieder matchen gegen das, was man jetzt selber neu gebaut hat und so, und das ist ein riesen Hassle. Und wenn man halt ein zentrales Repository hat, ist das ziemlich einfach zu managen. Und ist halt klingt echt gut, ja. Nicht viel Aufwand. Also ich habe mich lange davor gesträubt und immer gedacht, so ja, das wäre ja schon cool und so. Und es ist halt echt einfach aufzusetzen. Und es läuft halt einfach. Genau. Mhm.
Cool.
Ja. Gut. Dann kommen wir zu Lesefu. Also ihr habt noch Fragen, Anmerkungen, was weiß ich?
Nee. Also dazu.
Also und der Einsatzzweck noch vielleicht ist wirklich, dass du über mehrere Rechner hinweg einfach das gleiche Paketsystem hast. Abgesehen davon,
ich meine, du kannst ja auch
wird, dann, sind da Features drin, die du vorziehen würdest gegenüber anderen Paketsystemen?
Ich habe für Fedora und so, also diese, wie heißen sie, Yum Pakete oder RMP, glaube ich?
RPMs.
Genau, habe ich jetzt noch nie Pakete gebaut. Für Debian habe ich das schon und Debian-Pakete sind halt echt nicht toll. Also Dokument.
Nein, RPMs sind nicht toll und aber Debian-Pakete sind schon mal deutlich besser von dem, was sie können und was man mit ihnen machen kann.
Okay.
Deswegen hat sich, denke ich, dann auch Ubuntu so weit durchsetzen können, weil sie eben auf Debian mit dem vernünftigen Paketmanagementsystem aufsetzen. RPM ist sehr viel schwächer, also lange nicht so mächtig wie die Debian-Pakete, was die Abhängigkeitsverwaltung angeht und den Dependency-Graph aufzubauen und aufzulösen.
Oh, aber ich glaube, da sind wirklich die neuen Tools DFN bei Fedora und Zipper bei OpenSUSE schon besser geworden. Also das
ja, die haben viel gelernt, das ist auf jeden Fall. Das ist
wesentlich
ja.
besser geworden als noch vor 5 oder 10 Jahren oder so. Und ansonsten kann man ja auch so wie den Build-Service verwenden, also für Open-Source-Build-Service, wo du einfach irgendwie dein Zeug reinschmeißt und der baut dir das dann für SUSE, Fedora, Arch Linux, Debian, Ubuntu und alles mögliche. Man muss sich da ein bisschen reinarbeiten, man muss natürlich auch diese Templates anlegen, wie er die bauen soll, aber wenn man das da einmal macht, baut er das ein für verschiedene Systeme, das ist ganz witzig.
Das habe ich jetzt auch noch nie ausprobiert, aber so grundsätzlich für diese FreeBSD und auch was Package Source verwendet, dieses Makefile mehr oder weniger, also soweit ich das durchblickt habe, sind das halt eigentlich wirklich nur Makefiles, mit ein bisschen Magic rundherum, damit Dinge einfacher gehen. Und das ist halt ziemlich straightforward. Also du kannst halt in das Makefile reinschauen, es ist auch eigentlich nur eins. Und ich fand jetzt das bisher am einfachsten, um damit zu arbeiten. Und auch die Dokumentation ist ziemlich gut, während ich bei Debian halt so ein bisschen angestanden bin, weil man dann halt irgendwie Blogposts liest und sich dann denkt, so ja, und es funktioniert halt irgendwie einfach nicht so, wie er das da dann beschreibt und es ist irgendwie eine alte Version und bei FreeBSD gibt's halt das Porter's Handbook, wo das dann halt einfach alles wirklich alle Fälle, in die man so reinläuft, ziemlich gut beschrieben ist und bei Debian habe ich irgendwie nie was Vergleichbares gefunden und der Syntax an sich für ein Debian-Paket sind das dann ja irgendwie so mehrere Files, irgendwie über mehrere Files verteilt die Information und irgendwelche so Magic Numbers, die man dann halt einfach irgendwie wissen müsste und so. Und da finde ich, dass das FreeBSD-System halt ziemlich straightforward, wo es einfach halt ein Makefile gibt und man sagt, ja, das ist die Version irgendwie. Daher kannst du das Paket runterladen, so musst du es bauen. Und wenn du es gebaut hast, verschiebst du bitte noch diese Files dahin und gut ist.
Ja.
Okay. Ansonsten, wenn irgendein Hörer vielleicht noch gute Links hat, wie man Debian-Pakete baut oder so, um den Lead nehmen, zu sagen, es geht alles viel einfacher, du hast bloß nicht an der richtigen Stelle gesucht, kann das natürlich auch gerne in die Kommentare posten. Ja, Gott sei Dank, also ich baue halt selten wirklich Pakete, sondern wenn, dann installiere ich mir halt nur mein Zeug, was mir fehlt, halt lokal höchstens. Weil meistens muss ich es dann halt nicht irgendwo weiter distribuieren, sondern brauchst halt nur bei mir lokal und dann, ja, macht man halt Make und so und dann ist es halt da und das ist gut.
Genau.
Da muss man halt nur gucken, dass man es updatet oder man macht halt Sicherheit durch Ignoranz. Ist ja auch vielleicht.
Funktioniert ja vielleicht auch.
Ja, bis man dann halt eine große Ransomware auf dem Rechner hat. Gut.
Laserfoo.
HTTPS
und Stack Overflow. Genau, und zwar scheint Stack Overflow jetzt wohl überall HTTPS angeschaltet zu haben. Und es ist ein ziemlich langer Blogpost, wo er halt ein bisschen aufzeigt, warum es halt nicht so einfach ist, wie man sich das halt so vorstellt. Also, wir kennen das ja von unseren Webseiten, wo wir halt irgendwie so ein bisschen Let's Encrypt und ist halt irgendwie, ja, man muss sich damit auseinandersetzen ein bisschen, aber das ist halt auch so ein Projekt, was man irgendwie in einer halben Stunde, in einer Stunde hat man irgendwie sein Webkram auf HTTPS, so jetzt privat oder auch vielleicht ein bisschen größere Installation, ist das halt eigentlich ziemlich einfach. Wenn man jetzt aber halt den Scale von einem Stack Overflow hat, dann ist das halt nicht ganz so einfach. Und sie sind jetzt wohl gut 4 Jahre dran gewesen, HTTPS auszurollen.
Schon krass.
Ein Teil davon ist halt eben, weil es so komplex war. Ein anderer Teil ist natürlich auch, dass Stack Overflow, durch das das der größte Teil der Daten sowieso Public Informations sind, der Bedarf für HTTPS halt nicht so groß war, jetzt mal abgesehen vom Login und ganz kleinen Teilen. Genau, und drunter habe ich dann noch Stack Exchange Performance verlinkt. Das ist ein Link aus dem Blogpost, den ich nochmal speziell hervorheben möchte. Ist eine ziemlich coole Seite, wo sie einfach mal so ein bisschen aufzeigen, was so CPU-Usage und was sie halt so alles an Infrastruktur haben, wie viele Page-Views per Monat und so. Dass sie sowas um die 55 Terabyte Daten pro Monat rausschieben. Ja, das Ganze irgendwie aus 9 Webservern mit je 64 GB RAM und so.
Ja. Und auch die Frage, warum nicht einfach Let's Encrypt nehmen? Das ist genau dasselbe Rumgeheule mit Wildcard-Zertifikaten, die ich halt auch schon hier öfter angestoßen habe. Let's Encrypt, Wildcard, ach, so wäre so schön, ja. Das ist ja schon bei meinen paar 100 Domains, die ich habe, schwierig. Und genau dasselbe frisst halt hier auch Stack Overflow. Also die haben dann halt auch irgendwelche eingekauft. Da würde mich jetzt auch mal interessieren, was es denn gekostet hat. Wahrscheinlich haben sie aber einen guten Deal gekriegt. Da müssen wahrscheinlich nicht viel zahlen oder so. Ist halt dann ein Zertifikat, in dem halt viele Wildcard-Zertifikate oder Domain, also Namen mit Wildcard drinstehen. Also Stack Overflow, Sternchen Stack Overflow und halt das Ganze noch für Ask Ubuntu und Block Overflow und was auch immer sie alles haben, Server Vault und so weiter und jeweils immer ein Sternchen davor, damit die ganzen Domains, was ist dann, wenn es halt noch Sub-Sub-Domains gibt, das ist alles sehr, sehr anstrengend und kann mir da schon vorstellen, dass das lange gedauert hat, also schon nur das Zertifikat auszuwählen und da irgendwie eine richtige Seite hinzukriegen, ist irgendwie schon bei vielen Domains schwierig. Und dann nochmal ganz abgesehen von dem ganzen, wie viel Traffic sie da drauf haben auf so und so viele Sachen. Das ist schon echt hart.
Genau, und er hat jetzt im Blogpost schreibt er, dass sie wohl irgendwie so ein Special Deal irgendwie mit ich glaube Global Sign oder so halt bekommen haben, dass sie dieses Zertifikat so überhaupt bekommen haben. Also das ist nicht ein Zertifikat, das du so kaufen kannst. Darum ist...
Schade eigentlich.
Also ich glaube, Ingo, für dein Problem, wenn du nicht die Größe vom Stack Overflow hast, wirst du das halt auch nicht wirklich bekommen.
Wie gesagt, bei Start SSL gab's das. Ja. Da gab's genau, da kannst du kurz genau solche Zertifikate machen. Und dann,
das ist,
wurden sie quasi dicht das gemacht. Das ist ja das Traurige.
Lass mich wieder davon anfangen, ich glaube.
Da konntest du genau solche Zertifikate machen. Das hat alle meine Probleme gelöst, ja. Und jetzt siehst du mal, wir müssen auch Special Deals machen. Klar, kriegst du das halt nicht. Oder du musst, zahlst halt ein Vermögen. Du bist arm danach.
Es stellt sich dann die Frage, ob du so eine Nischenlösung gebaut hast oder was der eigentliche Grund dafür ist, dass kein anderer das zu brauchen scheint.
Stack Overflow.
Also wahrscheinlich, oder es brauchen, ja eben, ja, kein anderer auf deinem Scale.
Nein, es ist einfach nur nice to have. Ja. Mhm. Man kann es ja auch anders lösen, ist ja nicht so, als würde es jetzt nicht mit Let's Encrypt auch irgendwie gehen, aber es ist halt egal, genau. Fangen wir nicht wieder davon an, sonst reg ich mich nicht so sehr auf. Ja. Gut. Dann kommen wir zum Fernsehschauen, oder eben nicht Fernseh, sondern Netflix. Und zwar einen kleinen Artikel, der mal zeigt, wie viele Leute oder was Netflix überhaupt überall kostet und was in den jeweiligen Ländern dann die meistgeguckte Serie ist. Ganz nett zu sehen. Und bei uns ist es, ich glaube, wir gucken Germany House of Cards. Ist es. ja.
Ja, kurz vor der Bundestagswahl. Wie Politik wirklich funktioniert.
Genau, also ich habe jetzt gerade Sense8, die zweite Staffel, geguckt auf Netflix. Auch mal wieder zu empfehlen, wer das noch nicht gesehen hat. Von den, ich weiß nicht, sind es die Wachowski-Geschwister oder zumindest die Lana, also die eine von den beiden macht damit. Kann man sich angucken, Sense8. Genau. Gut, ansonsten sehr, sehr viel geguckt wird auch noch Sherlock mit Benedict Cumberbatch. Also auch sehr zu empfehlen, wer die Sachen noch nicht gesehen hat. Wo jetzt die, also gerade die erste Staffel war genial und dann hat es natürlich schon wieder ein bisschen nachgelassen, aber trotzdem, Sherlock ist die Top 5, also die meistgeguckte Serie in der Welt. Kann man einfach mal durchgucken durch den Artikel. Wie gesagt, ist pro Land mal aufgezählt, was im jeweiligen Land die meistgeguckte Serie ist und dann halt die meistgeguckten über die ganze Welt gesehen. Das sind Sherlock, Friends, Narcos, House of Cards und New Girl, aber jetzt natürlich nur für Netflix gesehen. Wenn man jetzt, weiß ich nicht, Amazon noch dazu nehmen würde oder die Kabelanbieter, wüsste zwar nicht warum, ja, weil kann ja eh keiner gucken, dann wird's vielleicht noch anders aussehen. Aber wer sich dafür interessiert, kann man da durchscrollen.
Interessant ist auch diese animierte Grafik über die Ausbreitung von Netflix, wo dann es damit endet, dass Netflix überall auf der Welt ist, außer in China.
Warum wohl?
Fascinating.
Ja. Genau, selbst auf Kuba und Nordkorea, mal gucken, also Nordkorea.
Ah, und in
alles da.
Was ist denn das Land neben Israel da? Ist das dann Afghanistan? Nee. Doch, das ist Afghanistan. Irak, Afghanistan, da die Ecke ist auch nicht. Aber egal. Ja, ist eine schöne Grafik, wollte ich nur sagen. Sorry.
Gut, dann.
Lesefu.
Experiment with pre-Pledge.
Ja, sagt euch Pledge was?
Nee.
Nicht,
Nee. Also zumindest nicht im Zusammenhang mit OpenBSD.
Ist ein Capability-System.
Ah, okay.
Also sowas wie, fällt's mir natürlich nicht ein. Halt so ein Capability-System, wo man sagt, diese Binary darf nur auf diese Ressourcen.
Ja, wie AppArmor und SE Linux und sowas. Bloß halt ein bisschen anders noch.
Aber, bloß ein bisschen anders, ja, genau.
Ja, aber in schon in dem Sinne, also du hast die Sachen dürfen dann halt bestimmte Sachen nicht mehr. Aber Capability ist natürlich, du gibst dem Prozess dann die bestimmten Rechte dann ab erstmal.
Genau, also ich weiß jetzt bei AppArmor bin ich mir jetzt nicht sicher, aber SE Linux funktioniert ja eigentlich so, dass man den Prozess von außen limitiert Und Pledge und wie sie alle heißen, die limitieren das Binary aus dem Binary raus eigentlich. Also weil man beim Programmieren halt eigentlich schon sagt, mein Programm darf jetzt zugreifen auf. Ja. Und das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Also wenn man Software heute neu schreibt, sollte man vielleicht an sowas denken. Weil es hilft halt ziemlich, wenn die Software wirklich nur auf das zugreifen darf, was sie braucht. Weil wenn ein Fehler drin ist, und es ist halt ein Fehler drin, haben wir ja herausgefunden, ist immer so, dann kann sie halt nur beispielsweise auf die eigenen Logfiles zugreifen. Das heißt, wenn der Webserver irgendwie eine Memory Corruption irgendwas hat, zum Beispiel, dass das Einzige, was man irgendwie dann auslesen kann, sind halt die Logfiles des Webservers. Ja, klar, ist scheiße. Sind die Source-Files vermutlich, die halt im Webroot liegen. Aber das war's dann ungefähr auch schon. Und es ist halt irgendwie nicht möglich, darüber dann irgendwie beispielsweise Daten aus der Datenbank auszulesen oder so. Weil das dann halt ein anderer Prozess ist und der Webserver-Prozess halt keinen Zugriff drauf hat. Und dieser Blogpost beschreibt halt einfach ein bisschen, wie er mit Pledge rumgespielt hat und versucht hat, das von außen auf ein Binary sozusagen nachträglich auszuführen und dass er daran ein bisschen gescheitert ist. Ist ganz interessant zu lesen und unten drunter habe ich dann auch noch die Manpage gelesen. Soweit ich weiß, gibt es Pledge nur für OpenBSD, da bin ich mir jetzt aber gar nicht sicher, aber es gibt ähnliche Capability-Systeme halt auch für Linux und macOS, glaube ich, auch. Und
es gibt ganze Betriebssysteme, die darauf aufbauen, genau. Auf diesem System. Also ich glaube, Google baut dann irgendeinen. Dann gibt es so ein paar Microkernel, die mit so einem System arbeiten, aber die meisten, klar, wie auch der Linux-Kernel ohne irgendwelche Sicherheitsarchitekturen ringsrum, die können erstmal alles. Das ist, deswegen passiert es ja auch immer wieder, dass genau irgendwelche Sachen irgendwo hingreifen, wo sie nicht hingreifen dürfen. Ja. Broken by Design.
Genau. Mir ist noch eingefallen, Capsicum wäre noch so ein Capability-System, was, glaube ich, relativ groß und verbreitet ist. Gibt es, glaube ich, auch für Linux, da bin ich mir jetzt aber gerade nicht sicher. Ja, wie auch immer.
Ja.
Auf jeden Fall gibt es solche Dinge, wenn ihr euch für so etwas interessiert, ist es sicher mal ganz interessant. Wenn ihr Software neu schreibt, denkt vielleicht mal drüber nach.
Wenn man auch
wenn ihr Software in C, C++ oder so entwickelt, dann sind die Chancen gut, dass ihr euch vielleicht mal über sowas Gedanken machen solltet. Wenn ihr auf Node.js und Elixir irgendwelche Webstacks baut, dann ist das vermutlich kein Problem, das ihr habt.
Wobei, dann kann man sich zumindest auch damit mal beschäftigen und sich dessen bewusst werden. Dann versteht man auch schnell, warum die Leute so froh über diesen ganzen Container-Hype sind, weil das auf einem anderen Level eben diese Trennung der Dienste einfacher macht. Und eben diese ganze, die Grundlagen dafür machen einem deutlich, warum man es haben will, warum man die Trennung haben will.
Da plugge ich jetzt auch nochmal Binärgewitter 2 oder Binärgewitter Spezial, aber damals hieß nur Binärgewitter 2, sichere Systeme, war die, eins der ersten Sendungen, die wir gemacht haben. Da haben wir mit Walter Grieha drüber geredet, wie man solche Systeme baut, über Security und so geht es da auch. Bisschen Security Patterns, also Access Control Lists. Ich weiß nicht, ob wir Capability-Systeme angesprochen haben. Wahrscheinlich bin ich mir gerade nicht mehr sicher, was da so da alles drin war, aber das, wenn ihr euch dafür interessiert, könnt ihr das mal noch mit durchhören. Gibt's einen guten Überblick. Ja. Okay, dann kommen wir zum Mimi. Ich darf rumheulen gleich. Ich benutze ja für ein paar Domains DNSSEC. Und hatte die Domains bisher bei OVH liegen. Das ist so ein französischer Provider, weiß nicht, wer den kennt. Und die waren eine der wenigen, die vor ein paar Jahren schon DNSSEC angeboten haben. Das heißt also, ich muss ja nicht nur einen eigenen DNS-Server betreiben, der die Zone quasi signiert, sondern man muss halt auch irgendwie die Möglichkeit haben, einen bestimmten Record der DNIC zu übergeben und dass halt der Name-Server der DNIC schon, also dass der ganze Pfad komplett ist, ja, von den Root-Servern über die DNIC zu meinen eigenen quasi. Und damit das funktioniert, braucht man halt einen Provider, der das unterstützt, dass diese Daten zu der DNIC in ihren Name-Server mit übergehen. Und das machten bisher nur wenige. OVH war eine davon und ich habe mich jetzt von denen verabschiedet, weil das Webinterface von denen einfach irgendwie es geschafft hat, mich mehrfach in irgendwelche Deadlocks zu fangen. Ich habe dann an einer Stelle was geklickt und was geändert und dann fängt es so an rumzurödeln und irgendwas im Hintergrund zu machen. Ich weiß nicht, in welche Queue der seine Task reinschreibt und an welchem Muster der die abarbeitet. Auf jeden Fall habe ich dann da was geändert, habe ein bisschen gewartet, habe irgendwas anderes in dem Interface gemacht und plötzlich gab es irgendwie Deadlock. Ich konnte an der Stelle da nichts mehr machen, weil es gesagt hat, es wartet auf eine Aktion, die da in diesem anderen Teil noch stattfindet. Und der andere Teil hat gesagt, nee, hier kannst du jetzt auch nichts mehr ändern, weil ich noch warte, bis das zu Ende ist. Und dann habe ich gesagt, ja, und in der Zeit war mein DNSSEC aber kaputt und ich wollte das unbedingt schnell fixen, ja, weil wenn mein DNSSEC kaputt ist, dann ist auch mein DNIC kaputt und dann können Mails nicht mehr darüber eingeliefert werden. Also Leute von Posteo und Mailbox und GMX und sowas könnten mir dann halt keine Mails mehr richtig schreiben, was irgendwie ein bisschen doof ist. Und dann habe ich halt kurzerhand der OVH tschüss gesagt und bin jetzt, weil ich da schon ein paar andere Domains liegen habe und ich gesehen habe, dass sie das plötzlich auch unterstützen, wieder zu Dopoli, beziehungsweise das ist von United Domains, die Sparte, die eher für Firmenkunden ist. Ich weiß nicht, früher hießen die Dopoli, ich weiß gar nicht, wie oder was die jetzt auftreten. Domain Reselling, irgendwas. Muss ich nochmal gucken, wie die heißen. Also, ist irgendwie mittlerweile eine Tochterfirma von United Domains, aber der Teil, der halt eher für gewerbliche Kunden ist und die in ihrem Interface haben halt die Möglichkeit, DNSSEC zu machen und die sind zwar ein bisschen teurer als United Domains, als OVH, aber dafür geht's da. Die haben zwar ein bisschen noch zu wenig Hilfetext draufgeschrieben, so dass es ein bisschen noch rumraten war, welches Flag ist jetzt wofür. Weil man dann ja so ein Fingerprint mit angeben muss und welchen Algorithmus verwendet wird und sowas. Und da stand leider ein bisschen zu wenig, als dass ich das gleich richtig interpretiert hätte. Aber so Domains übernehmen von einem Provider zum anderen geht relativ fix. Und dann hatte ich zumindest so nach einer halben Stunde dann mein DNSSEC wieder gefixt, dann halt mit einem anderen Provider. Weil es bei OVH nicht ging, weil die irgendwie ihr Webinterface nicht im Griff haben. Das ist ein bisschen doof, ja. Und du konntest dann auch sagen, hier, du willst den Prozess abbrechen, aber irgendwie hat das alles nichts gebracht. Und dann, ja, habe ich eine Weile gewartet. Nachdem es immer noch nichts gebracht hat, habe ich dann einfach einen anderen Provider gesucht. Aber wie schnell dieses Umziehen mittlerweile geht, ist schon echt krass. Also das war dann echt innerhalb von ein paar Sekunden erledigt, ja. Diesen Key generieren, den Auth-Token generieren, bei dem anderen eintragen, zack, übernommen, den SSEC eingerichtet und war alles wieder da.
Ja, gut für dich, schade für OVH. Und ja, vielleicht sollte man den Leuten von OVH mal gutes Integrations- und End-to-End-Testen verkaufen.
Ja, also sie haben mir auch eine Mail geschrieben und gefragt hier, wie ihr Interface ist. Ich habe gesagt, stimmt.
Okay.
Ja, da kommt dann eine Mail zurück. Also, weiß nicht, scheinbar immer, wenn du es lange nicht verwendet hast, oder keine Ahnung, habe ich ein kam auf jeden Fall irgendwie eine Stunde später, wie fanden Sie unser neues Kundeninterface und würden Sie es jemandem empfehlen? Und dann so durchklicken, und ich so, nein, Deadlock, doof, bin weg.
Ja. Ja. Dumm gelaufen.
Ja. Wie heißen denn die? Domain Reselling, aber bei Domain Reselling gibt's die, aber wie heißt die Firma dahinter?
In der OVH? Nein, die neuen, wo du jetzt
Nein. Hm? Ja, genau. Domain Reselling. UD Domains. Keine Ahnung. Reseller-Programm. Ich logge mich halt immer nur in dieses Interface bei denen ein und mache mein Kram. Aber ich finde gar keine Seite, wo man sich registrieren könnte oder so. Ah ja. Das ist, genau. Das muss irgendwie ein Teil von United Domains sein oder war mal gewesen sein oder so. Ach, naja, egal. Doch, United Domains. Was ist das? United Domains kommen. Wahrscheinlich. Ganz. Naja. Ah ja, genau. United Internet. Ja, dann ist es das wahrscheinlich. Interessant, gell?
Ja, wir hören dir gespannt zu. UVH und ja, UVH ist genau. Ganz schön groß, stelle ich gerade fest.
Ja.
Beeindruckend.
Ja, UVH ist die haben ziemlich viel Zeit, ja. Aber ich glaube, es ist uniteddomains.com.
Ja. Musstest du denn da auch Formulare ausfüllen?
Was, Formulare?
Bei OVH. Nein, bei deinem ganzen Prozedere. Oder wie?
Was für
Formulare? Wie kommst du auf PDF-Formulare?
Ach so, nee, ich habe mit Banken und Versicherungen zu tun. Und die sind irgendwie in einer anderen Zeit gefangen. Ich habe keine Ahnung. Da kriegst du so ein PDF und sollst so Sachen ausfüllen und dann denkst du erstmal, ja, würde ich gern, geht aber nicht. Also es war halt nicht möglich mit Ocular oder irgendeinem anderen PDF-Viewer-Editor unter Linux dieses Formular ausfüllen. Das war eingetragen, es war einfach weg. Ich dachte, naja, okay, vielleicht ist ja nur versteckt, druckst es mal wieder. Nö, geht nicht. Was, ja, war dann die einzige Lösung, war dann tatsächlich diesen schweinealten Adobe Reader rauszuholen, den es tatsächlich noch in einer wahrscheinlich ungepatchten und total kaputten Variante für Linux gibt auf irgendeiner kruden Webseite und dir irgendwie drei Hinweise gibt, ja, nicht runterladen, weil es total kaputt. Aber es gibt einen Adobe Reader 9 für Linux irgendwo noch und mit dem ging es dann, diese Formulare auszufüllen und dann habe ich danach aber noch ein anderes PDF mit anderen Formularen gekriegt. Da haben dann Okula und Co. gleich gesagt, nee, pass auf, also hier sind jetzt XFA-Formulare drin und die können wir definitiv. Ich dachte, was sind X? Habe ich noch nie was von gehört und es ist auch das erste Mal, dass ich auf ein PDF dieser Art stoße. Ja, also normalerweise irgendwie 99% dieser PDFs in diesem auf dieses Welt kann man irgendwie ausfüllen. Auch mit so normalen Editoren, aber es gibt halt XML Forms Architecture bla Formulare, die halt nur ein Adobe lesen kann. Und da ist man dann halt einfach angearscht.
Adobes Geschäftsmodell.
Also genau, es ist egal, die kannst du, wenn du die mit dem Browser aufmachst oder so, sagt dann, die geht nicht und wie gesagt, so ein Okular hat mir dann wenigstens gesagt, ja, nee, es sind XFA-Formulare, das geht halt nicht. Jetzt dieser Acrobat, den ich da runtergeladen habe für Linux, der sagt halt, boah, kann ich dir schon anzeigen, ist zwar irgendwie ein neuerer Standard und ich weiß nicht, ob es so ganz richtig ist, aber mach mal. Und damit ging's dann. Ah, oh, es ist echt.
Was sie eigentlich wollen, ist, dass du die Formulare ausdruckst, von Hand ausfüllst.
Ja, wie? Also, nee, mit XFA siehst du noch nichts mal. Das Ding macht das Ding gar nicht auf.
Kannst
das andere hätte.
Ja, nee, aber kannst trotzdem an deinen Printer schicken?
Nein, du kannst damit nichts machen. Das macht der kein Linux-Programm dieser Welt auf. Also, ich habe zumindest.
Außer das Adobe-Linux-Programm.
Ja.
Das kaputte von 1900.
Ja, ist glaube ich 2000 schon, aber ewig alt.
Immerhin?
Ja, ich war begeistert, genau, und hab dann natürlich den Kups-PDF-Drucker genommen, um dann wieder daraus ein wie man es halt so macht, ne? Ja, man will ja eigentlich nur. Genau, also für die erste Variante hätte das vielleicht mit dem, ich drucke es aus, fülle es per Hand aus und scanne es wieder ein. Aber ich habe gedacht, oh Gott, wir sind 2017.
Autsch.
Also es kann nicht euer Ernst sein. Und dann kommt im nächsten Schritt halt, also nachdem das erste Formular schon kaputt war und ich dann an der Hotline gesagt habe, ja, das war schon ein bisschen schwierig hier. Ja, hast du schon mal gehört? Hat gesagt, ja, irgendwie, das macht jetzt nicht so einen guten Eindruck. Dann hat sie sich schon vorher entschuldigt, dass die nächsten PDFs wahrscheinlich genauso schlimm sind. Und dann kam halt sowas, dass es gar nicht ging. Ja, ich gedacht, nee. Also, wenn jemand ein Programm kennt unter Linux, das XFA-Formulare aufmacht, also PDF-Dateien, in denen diese Art von, oder wenn jemand in der Lage ist, diese von diesem Planeten zu verbannen, komplett, wäre ich auch happy. Also es ist furchtbar.
Erfahrungsgemäß, wenn es auch nur ein Versicherungs- oder Bankenunternehmen gibt, das auf diese Formulare setzt, wird es so schnell nicht von diesem Planeten verschwinden.
Aber ich meine, Lehman Brothers sind auch pleite gegangen. Also man darf diese Hoffnung nicht aufgeben.
Ja, dass das, ja. Wir können ja mal abwarten, wie lange es dauert, bis die nächste größere Bank pleite geht und was das für Schockwellen nach sich zieht.
Nein, die Italiener sind kurz davor, gell? Naja, gut. Ich weiß nicht, wenn das dazu führt, dass XFA-Formulare verboten werden, könnte ich vielleicht
damit leben. Ich bin mir nicht sicher, ob ich diesen Zweck, ob das Richtige ist. Aber manchmal zieht man ja auch mit viel einfachen Dingen viele, viele Hakeleien nach sich, mit sich, handelt ja. Man sich ein. Und zwar habe ich kürzlich aus gegebenen Anlass Passwörter geändert. In verschiedenen Kontexten, auf verschiedenen Benutzerkonten. Und was mir dann ganz schön auf die Füße gefallen ist, dass so Systeme ja mittlerweile ganz gut miteinander verwoben sind. Das macht den Alltag, die zu benutzen, auch schön einfach. Man hat ein Benutzerkonto und kann sich an ganz vielen verschiedenen Applikationen und Umgebungen, Systemen anmelden und hat immer das gleiche Passwort. Wenn man jetzt dieses Passwort allerdings ändert, sind nicht alle Applikationen darauf aus, gut damit umzugehen, dass jetzt das alte Passwort invalide ist und sie einfach nur einen neuen Passwortdialog anzeigen müssten. Das ist mir insbesondere im Kontext mit der Nextcloud aufgefallen. Das ist mir im Kontext mit verschiedenen Webmail-Programmen aufgefallen, die so Exchange-Alternativen bereitstellen. Und es hat mich einfach frustriert, zutiefst. Gerade bei Nextcloud waren das dann auch die Sync-Clients, die ja nicht mehr funktioniert haben und erstmal ganz arg Schluck aufbekommen haben und verschiedene Freigaben, so Kalenderfreigaben und die geteilten Kontakte und sowas. Und Leute, wenn ihr sowas programmiert, dann programmiert doch bitte auch die Fallback-Szenarien, nicht nur den Happy Case. Ja, es.
Niemand will Passwörter ändern.
Ja, also stellt euch drauf ein, wenn ihr dann mal eure Passwörter ändert. Es dauert, bis mal alles wieder so hart, wie es mal war.
Nie Passwörter ändern. Ja.
Abwarten.
Sicherheit durch Ignoranz.
Ja, okay. Ich beherrsche es demnächst besser.
Ja. Oder einfach nur noch gar keine Passwörter mehr verwenden, sondern nur noch Tokens, ja. Von dem her.
Ich glaube nicht, dass es viel besser wird, wenn man das Passwort durch ein Token ersetzt, weil es testet halt trotzdem niemand, was passiert, wenn man den Token ändert.
Bei einem Token ist irgendwie, da steckt im Namen schon drin, dass es invalide werden kann und man sich einen neuen holen muss, oder? Ich glaube,
man sollte meinen.
Ja, aber ein Passwort. Könnte man schon erwarten, dass sich das ändert, nicht?
Nee.
Ja, bitte, oder
Passwörter halt, A4Life.
A4Life, ja. Oder auch dieser ganze Workflow da hinten raus, Session invalide, was tue ich jetzt? Nein, nicht Arbeit einstellen, nicht einfach blind nochmal versuchen, bitte nicht, weil dann ging es nämlich los, dass es in der Nextcloud auch einen Mechanismus gibt, der gar nicht so gut dokumentiert ist und in der OwnCloud auch schon, der gegen Brute-Force-Attacken schützt, was ja ein sehr schickes Feature ist. Wenn man aber nichts davon weiß, wundert man sich, warum die OwnNextcloud nicht mehr antwortet auf die Requests.
Ups.
Ja, ja. Fängt man auf einmal Analysen auf dem Server zu machen, was denn da jetzt eigentlich für ein Performance-Issue ist und so. Nee, kein Performance-Issue. Das ist ein bewusstes Slowdown, um auf Requests zu antworten, die zu oft von der einen und derselben Quelle kamen.
Jetzt mal deine Quell-IP geändert.
Ja, genau. Öfter mal IP-Hopping machen. Ja,
genau. Genau. Öfter mal die IP ändern.
Dinge sind halt kaputt, ne?
Ja, bei dir auch irgendwelche langen Pfade.
Genau, und zwar hat FreeBSD aus...
Das klingt ja wie Windows 95.
Oder? Ja, ne?
Wo man dann einfach 8.3 DOS-Format, länger geht's halt nicht.
Aus historischen Gründen können Mount Paths in FreeBSD nicht länger als irgendwie ein bisschen unter 32 Bit sein.
Klar.
Und weil halt irgendwie die Innodes so sind und nicht größer als 32 Bit werden können. Und da haben sie irgendwann mal angefangen und wir haben halt mittlerweile 2017 und es ist halt immer noch nicht im releaseden FreeBSD drin, dass man das haben kann. Ja, finde ich ziemlich scheiße, weil ich habe das Problem schon mehrfach gehabt und ich bin jetzt...
Niemand braucht Pfade, die länger als 32 Bit sind.
Na, es ist halt akzeptiert, dass man das eigentlich braucht und haben will, aber es ist halt Arbeit und es ist halt ein bisschen kompliziert, weil eben die Inode irgendwie, wenn die größer wird, dass dann halt irgendwie, dass man ganz viele Stellen anfassen muss wohl. Es ist nicht ein ganz triviales Problem, aber man muss es halt einfach irgendwie machen und soweit ich das jetzt gesehen habe, ist es jetzt mittlerweile auch in FreeBSD Head und es wird wohl irgendwie mit der nächsten Version vielleicht hoffentlich dann drin sein.
2018 dann.
Ja, aber es ist halt einfach zu spät. Das ist so ein Problem, das hätte man irgendwie halt schon vor vermutlich 10 Jahren lösen können, weil es auch schon von 10 Jahren aufgefallen ist, dass es dumm ist, dass es halt Probleme macht. Ich verstehe ja, dass das historisch halt mal so war, aber dass es immer noch so ist, finde ich halt ziemlich scheiße, weil ist mir jetzt schon mehr...
braucht mehr als 512 Byte RAM oder
wie genau. Das? Ist mir jetzt halt mehrfach auf die Füße gefallen und das Problem ist dann, wenn die Mountpoints nicht so lange sein können, dann muss man dann halt wieder irgendwelche Symlinks machen und Software kommt ja dann super klar mit Symlinks, immer, jede, nicht.
Was sagt bloß?
Genau, und ja, es wäre halt schön, wenn sie das endlich dann mal gefixt haben.
Du musst einfach statt Symlinks Hardlinks nehmen.
Genau. Ja.
Okay, also auch in der BSD-Welt nicht alles heile.
Leider nein.
Sind wir wieder geerdet sozusagen, ja, und ja. Doch froh, dass wir Linux verwenden oder was anderes.
Genau. Linux hat diese Probleme vor... Ich bin mir ziemlich sicher, Linux hat genau dieses Problem auch gehabt. Aber im Gegensatz zu FreeBSD haben sie halt nicht irgendwie 20 Jahre gewartet, bis das dann jemand vielleicht irgendwann mal fixt, sondern sie haben es einfach mal geflickt und gut ist.
Genau, da hat einfach der Linux-Nazi da auf der Mailingliste rumgeschimpft und hat es einfach gemacht, hat jemanden angemault und dann war das einfach innerhalb von ein paar Sekunden erledigt. Ganz einfach. Man braucht halt so einen Diktator da oben, dann funktioniert das so alles.
Okay, bevor wir jetzt weiter darauf einsteigen.
Das ist Ingos Meinung.
Wie lösen wir? Wir brauchen einen Diktator. Ach so. Aha.
Problem solved. Ja.
Gut. Nicht schlecht.
Kommen wir zu den Picks, oder?
Ja,
diese Diskussion jetzt ausschweifen.
Reden wir über Dinge, die wir schön finden und nichts mit Politik zu tun haben. Also, fange ich mal an. Es gibt ein neues Humble Bundle.
18 sind wir schon, meine Güte.
Ja.
Und da ist irgendwas Goat Simulator. Ach nee.
Doch, Goat. Ach, doch, man kann endlich sich ausleben, wie... Also ich meine, es gibt ja diese Videos Männer, der Ziegen, die wie Männer schreien. Kennt ihr die? Ich hab's gerade nicht parat, aber das ist sehr, 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 man lacht sich scheckig. Diese Ziegen schreien halt und wenn man nicht guckt, wer da schreit, dann hört sich's echt an wie Menschen. So, und umgekehrt haben ja manche Menschen das Gefühl, sie möchten ihren Alltag einfach ausblenden und wie eine Ziege leben. Das können Sie jetzt im Goat Simulator. Na, es gibt auch sehr sehr viel ansprechendere Spiele als dieser Titel jetzt, zum Beispiel das Old Boy oder den Wind Ward, wo es um Schiffe fahren geht. Und was mich besonders gereizt hat, war Beholder, da habe ich schon mehrfach von gehört. Da geht es darum, dass man in einer dunklen Zukunft aufwacht, wo Privatsphäre tot ist und man in einem
totalitären
Staat ist, genau. Und man muss eben diesem Staat dienen und spionieren und reporten, und letztendlich hat man die Möglichkeit zu entscheiden, was man tut und zu sagen, wo man Stopp sagt. Und ich bin noch nicht weit da drin gekommen, das zu spielen, das wirklich auszutesten, aber es klingt sehr spannend, weil es wohl so diese eigene Moral sehr in Frage stellt oder einem sehr bewusst macht, was eigentlich das Gefährliche an so einem totalitären System ist und warum einen persönlich das selbst dann stresst, wenn dieses System sich nicht gegen einen selbst wendet, sondern man eher vielleicht einfach irgendwann realisiert, verdammt, dieses System funktioniert auch, weil ich da drin funktioniere. Und die ganze Thematik ist ja wichtiger, ist ja nie unwichtig geworden, aber spielt eine große Rolle in dem, was gerade um uns herum passiert. Deswegen allein für dieses Spiel lohnt sich dieses Humble Bundle.
Und dann habe ich gerade noch Witze über Diktatoren gemacht.
Wie passend.
Ja, was für eine Überleitung. Was für ein Spannungsbogen.
Ja, weil ich jetzt gerade auf der Humble Bundle Seite war, da gibt's auch noch ein Game Unbundle. Das ist auch toll. Grim Fandango, Broken Sword 5. Day of the Tentacle Remastered. Ah, ich glaube, das will ich lieber kaufen. Das sind wenigstens noch. Da geht's nur um Tod und so. Also Tod in schöner Form. Grim Fandango. Das ist, muss man unbedingt gespielt haben. Day of the Tentacle Remastered. Ach, ja, da juckt mich doch fast in den Finger und ich find's schade, dass ich keine Zeit habe, das alles noch mitzuspielen. Ja. Also auch eine Möglichkeit hier, wieder mal sich vor den Rechner zu klatschen. Die anderen Spiele sagen mir jetzt nichts, aber 80 Tage klingt auch irgendwie interessant. Könnte man sich mal angucken. Wie gesagt, wenn einem die Zeit
Und aber eben für kleines Geld bekommt man hier ein nettes Paket an Spielen. Das ist einfach fair.
Und wenn man nicht so viel Zeit hat, guckt man auf die Uhr.
Ups.
Jetzt müsste er nicht dem anspringen, aber
das,
irgendwie.
Das war eine schlechte Überleitung, weil es auch nicht um Uhren geht, aber ja.
Das heißt Penguin Watch, also das von daher.
Das heißt Penguin Watch, das ist richtig, aber es geht halt nicht um Uhren, sondern es geht darum, es ist so ein für ein wissenschaftliches Projekt. Und was man da machen kann, ist halt, man bekommt Bilder vorgelegt und kann einzeichnen, wo Pinguine sind. Und das benutzen sie dann für Science. Ist an mir vorbeigeflogen, fand ich ganz lustig. Wenn einem mal langweilig ist oder man halt irgendwie nicht Goat Simulator spielt, was ich übrigens gekauft habe damals, als es rauskam, und ja, lohnt sich nicht.
Ach was?
Ich weiß auch nicht, was ich erwartet habe. Ich glaube, ich habe auch nicht erwartet, dass es sich lohnt, aber ich kann das bestätigen, also außer sie haben jetzt noch irgendwas Großartiges dran gemacht, was ich aber nicht glaube. Penguin Watch hingegen ist dann auch tatsächlich was Sinnvolles, weil es dann, so wie es aussieht, auch wirklich für Science benutzt wird.
Gut. For Science.
For Science.
Ja, und wenn man nur lustige Pinguinbilder sehen will, die was so mit Linux zu tun haben und auch andere Dinge, also einfach lustige Bilder, die irgendwas mit Distros, Linux, Gedöns zu tun haben, kann man sich mal hier das Repository GitHub Repo angucken, was ich hier in den Pics drin habe. Ja, sind so ein paar Sachen, wenn man vielleicht irgendeinen Bildschirmhintergrund braucht oder sich irgendwas auf T-Shirts drucken möchte oder so, dann kann man da mal reingucken. Sind ein paar nette dabei, sind auch ein paar nicht so besonders dabei, aber zum Beispiel Arch Linux Obey oder so, ist schon ein bisschen lustig so, teilweise. Kann man mal reingucken. Gut, dann wollte der Markus noch Werbung machen.
Ja, Werbung, Hinweise. Und zwar, da wir so gerne betonen, wie wichtig Backups sind, wollte ich darauf hinweisen, dass im September die Open Source Backup Konferenz in Köln stattfindet und eben selbige gerade ihren Call for Speakers gestartet hat. Das heißt, wenn jemand interessante Dinge mit Backups, für Backups oder mit Software rund um das Thema Backups machen anstellt, ist das ein guter Punkt, wo man einen Talk einreichen kann und ein paar Tage in dem schönen Köln verbringen kann. Und selbst wenn man nichts einreicht, wenn man kein Paper hat, wenn man keine Präsentation hat, die man da einreichen kann, ist es sicherlich nicht verkehrt, in Köln vorbeizuschauen und sich zu schauen, wie man ordentliche Backups macht.
Wie man es richtig macht.
Ja, wie man es richtig macht, genau. Ja. Gerade vorbei ist der Call for Papers für die Frostcon 2017, die im August wieder in St. Augustin stattfindet, in der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg. Und das ist in 85 Tagen und 10 Stunden geht's los. Am 19. und 20. August. Es ist immer wieder ein nettes Treffen für freie und Open Source Software. Was noch offen ist, ist tatsächlich der Call for Projects, wo man sich einen Raum reservieren lassen kann, wo man sich mit seinem Projekt trifft und kurz schließt und fleißig hackt vielleicht.
Genau.
Genau, ich werde schauen, dass ich wieder da sein kann. Für mich ist es relativ kurz, ja.
Das fand ich für mich ein bisschen länger. Letztes Mal war ich halt da, zumindest einen Tag. Schau mal, guck. Jo. Gut, ja, dann hat noch jemand letzte Worte? Also zumindest für heute.
Famous last words.
Ja.
Penguin Watch.
ja, dann würde ich sagen, das war's für die 173. Wann die nächste Sendung ist, wissen wir noch nicht. Müssen wir mal schauen. Außer ihr geht jetzt alle bei Patreon vorbei und plätscht das für 1000 Euro.
Dann hört ihr uns nächste Woche.
Genau. Dann hört ihr uns nächste Woche. Ansonsten müssen wir mal schauen. In 2 Wochen vielleicht oder so. Ich bin jetzt aber erstmal tatsächlich nächste und übernächste Woche im Urlaub. Deswegen schauen wir mal, wie das wird. Also ich bin die nächsten 2 Wochen nicht da. Vielleicht also auch in 3 Wochen. Es sei denn, es kommt 1000 Euro zustande, dann muss ich Urlaub unterbrechen oder so.
Ja, dann musst du, wo auch immer du im Urlaub bist, von dort aus streamen.
Ja, genau. Schauen wir mal. Ihr lest es dann wieder auf Twitter. Diesmal haben wir jetzt nicht live podcastet, weil, wie gesagt, besondere Umstände und so. Aber nächstes Mal ist hoffentlich der Felix wieder dabei. Also der andere. Es ist blöd, dass wir 2 davon haben jetzt. Ja, und bis dahin wünsche ich euch immer eine frohe Zeit. Pass auf euch auf, habt Spaß
am Gerät.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschö.
Tschüss.
Ciao.